deine Innovationskraft kommt ja von deinen Mitarbeitern. Das ist ja erstmal der erste Punkt. Und die modernste Innovationskraft kommt ja immer von den Leuten, die eben noch nicht eingenordet sind. Also die noch nicht die Idee deines Konzerns haben, sondern die ganz frisch drauf gucken und sagen, wieso macht ihr das eigentlich nicht so? Und die Standardantwort von Leuten, die das 20 Jahre, ist ja immer, da wir das nie so gemacht haben, weil wir das halt nie so gemacht haben. Und trotzdem, wenn du da nicht offen bist, dann wirst du wahrscheinlich als Unternehmen gerade den jungen Leuten gegenüber, die mit neuen Perspektiven kommen, da verlierst du halt ein bisschen viel Kraft. Welcome to the
Welcome to the jungle. Heute bei Welcome to the Jungle. Patrick Niesler, Founder und Geschäftsführer von Rip One Music. Hallo Patrick, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Danke, Bodo, für die Einladung auf jeden Fall.
Super, dass du da bist. Patrick, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, also die kurze Variante der Vorstellung, oder ja gesagt, das Kurzvorstellen ist...
Lang auch, alles gut, wir haben Zeit.
Mein Name ist Patrick Niesler, ich bin Musikverleger und Gründer und Geschäftsführer von Rip U Music. Ich bin Solounternehmer, Familienpapa und leidenschaftlicher Surfer und ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, bin Junge des Ruhrgebiets und habe vor zwei Jahrzehnten, sind es jetzt knapp, bin ich nach München gekommen und habe hier dann in der Medienwelt so Wurzeln geschlagen.
Genau, du hast ja nicht bei der Musikindustrie in dem klassischen Sinne angefangen, sondern du warst, glaube ich, wo wir uns auch das erste Mal über den Weg gelaufen sind, hast du im Filmgeschäft gearbeitet, ne?
Ja, genau.
Beschreib mal, wie du da hingekommen bist.
Oh, das ist eine lange Geschichte.
Ja, komm, raus damit.
Okay, also das ist dann die lange Vorstellung sozusagen, ja. Gerade weil die kurze Vorstellung, jetzt kommt die lange Vorstellung. Also die lange Geschichte geht die, ich wollte eigentlich immer schon, und das hat sich schon herauskristallisiert, als ich kleiner war, ich wollte immer was mit Fernsehen machen und mit Film machen. Früher war so mein Berufswunsch auf jeden Fall Moderator, Schauspieler. Das fand ich immer ganz toll, vor einer Menge an Leuten zu sprechen. Alle Augen sind auf einen gerichtet und man kriegt so ein bisschen diese Aufmerksamkeit vielleicht und der kann aber trotzdem eine Geschichte erzählen. Und ich habe dann auch was mit Medien studiert, ne? Also das war ja so der Ruf unserer Generation. Ich will was mit Medien machen, weiß aber nicht genau was. Und habe dann was mit Medien studiert und im Studium war es auch so, dass ich da eher kreativ unterwegs bin, habe Drehbücher geschrieben, Kurzfilme gemacht, Radiobeiträge, habe immer versucht, erstmal ein Praktikum bei der Zeitung, dann wollte ich zum Radio, weil alle großen Moderatoren damals irgendwie so ein Radio-Background hatten. Und dann war es aber so, dass ich das war das sechste Semester, ich habe nur Bachelor studiert, habe auch nie weitergemacht, habe ich direkt im Studium ein Jobangebot aus München bekommen, damals von einem großen Major Studio und was war so der erste Job von mir im Lizenzhandel. Und das Lustige ist, ich habe dann gedacht, okay, wenn ich das mache, weil wir wissen ja alle so in der Medienbranche, in der Filmbranche geht es nur um Kontakte. Wenn ich das mache, dann lerne ich irgendwelche Leute kennen, um dann das zu machen, was ich eigentlich machen wollte. Oder ich studiere doch mal in München. Und dann habe ich diesen Job angefangen. Und da war dieser kreative Junge aus dem Ruhrgebiet, wie ich es immer selber so überall sage, war auf einmal in München, hatte echte Assimilierungsprobleme hier in der Stadt einfach auch, weil der Schlag München ein anderer ist als der Mensch jetzt im Ruhrgebiet. Und habe dann im Lizenzhandel gearbeitet und das ist ja total unkreativ. Auf einmal hatte ich mit Excel zu tun. Alle Excel-Skills, die ich heute habe, von Makroschreiben über große Formeln, habe ich, glaube ich, durch diesen ersten Job bekommen, weil du hast auf einmal 3000 Filmtitel in der Excel-Liste, wo dann steht, wann der produziert wurde, wer da mitgespielt hat, was die Handlung ist, dann musst du einen Preis dafür hinterschreiben. Und so hat es halt angefangen und das war der Weg zum Film und der Weg zu RipQ ist dann über ganz viele Umwege einfach halt dann gekommen.
Beschreib nochmal kurz dieses Thema, ne? Man kommt aus, also klar, du hast früh ja dieses Ziel gehabt, du kommst dann aus dem, ist ja auch, glaube ich, ne, ich würde sagen, Young High Potential wird man es dann heute nennen, wenn jemand aus der Vorlesung direkt sozusagen dieses Job-Off hat. Ich glaube, es war auch jemand, die bei euch so Vorlesungen, Dozentin gehalten hat, ne, die gleichzeitig für einen Major gearbeitet hat. Und dann kommst du in München an und wie war diese Medien, dieses Lizenzhandel, Medienumfeld für dich?
Ich glaube, wenn man relativ jung, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war 21, habe relativ früh angefangen zu studieren. du erstmal in eine neue Stadt kommst, die dir kulturell fremd, wollte ich gerade sagen, also die dir ein bisschen fremd ist, dann ist das erstmal ein kleiner Schlag ins Gesicht und es holt dich relativ schnell auf den Boden der Tatsache zurück, weil vor allen Dingen auch, und vielleicht ist das ein Thema, was wir später nochmal anschneiden werden, Richtung Unternehmertum und Selbstständigkeit ist, du merkst halt dann, also du kommst mit diesen Vorschusslorbeeren sozusagen, die du dir selber gibst, dass du unter Umständen, dazu neigen wir Menschen ja, dich für was Besonderes hältst oder was Besonderes kannst oder irgendwas mitbringst an den Tisch, auf den irgendjemand gewartet hätte. Und die Wahrheit ist, keiner hat auf dich gewartet. Keiner wartet auf dich. Es gibt ganz viele andere Leute, die etwas besser können wie du oder genauso gut können. Und dann war es für mich auch so, dass ich mit Arbeitswelt als solches im Vorfeld nichts zu tun hatte. Ich war mal Kellner oder so, so ne, neben des Studiums. Und dann merkst du auf einmal, dass das Berufsleben als solches weit weniger mit dem reinem Talent, Wissen oder dass du etwas erschaffst oder was du schaffst zu tun hat, sondern es hat einfach auch viel mit Politik zu tun. Und das habe ich so in meinem ersten Job einfach auch gelernt. Es hat unheimlich viel mit Politik zu tun, unheimlich mit Befindlichkeiten. Du hast in jedem Beruf mit Menschen zu tun. Ja, es geht viel um Empathie und jeder will so irgendwie seinen Show machen und um Ideen sozusagen zu verwirklichen in großen Teams, in großen Konzernen, wie auch immer, brauchst halt nicht nur eine gute Idee und dass du das kannst und dass das funktioniert, sondern du musst halt versuchen, die Leute ja irgendwie abzuholen und ins Boot zu holen. Und der Aufstieg, dahin zu kommen, dass man diese Entscheidungen treffen kann, ist schwer und du wirst höchstwahrscheinlich immer Hindernisse haben, über die du irgendwie drüber gehen musst, weil das ja auch nicht, du hast ja Konkurrenz natürlich immer beim Aufstieg. Und dann wollen die Leute auch vielleicht, dass es nicht zu schnell geht und sonstiges. Das sagt aber erstmal ja nichts über dein Potenzial aus in dem Fall. Das dahingehend war es halt sehr lehrreich halt.
Wir haben ja dann eine ähnliche Geschichte auch gehabt. Ich bin ein bisschen später natürlich. Also ich war nicht so ein High Potential. Aber wenn ich jetzt so retroperspektiv drauf schaue, wird man schon ganz schön gestutzt, finde ich, so die Flügel. Und man wird ganz schön so eingenordet, ne? Und man hat sich so zu verhalten und so und so und so und so. Und dieses sich selbst entwickeln können daraus, ist überhaupt nicht gegeben. Es ist eigentlich, also fand ich, es ist ganz schwierig, ja. Und man muss sehr, sehr jung sich ein sehr, sehr dickes Fell aneignen, das mag nicht für jeden Konzern, für jede Industrie gelten, aber in dem Fall Medien auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich, ja, spielt man auf dem oder tanzt man auf der richtigen Seite nachher oder nicht. Und da sind auch viele einfach, ich glaube, unglücklich, ja, in den Momenten. Oder wie war das bei dir?
Ja, ich glaube schon. Also, weil du kommst ja höchstwahrscheinlich, also ich glaube, das ist die Kunst, wenn du ein großer Konzern oder ein erfolgreiches Unternehmen sein willst, deine Innovationskraft kommt ja von deinen Mitarbeitern. Das ist ja erstmal der erste Punkt. Und die modernste Innovationskraft kommt ja immer von den Leuten, die eben noch nicht eingenordet sind. Also die noch nicht die Idee deines Konzerns haben, sondern die ganz frisch drauf gucken und sagen, wieso macht ihr das eigentlich nicht so? Und die Standardantwort von Leuten, die das 20 Jahre, ist ja immer, da wir das nie so gemacht haben, weil wir das halt nie so gemacht haben. Und trotzdem, wenn du da nicht offen bist, dann wirst du wahrscheinlich als Unternehmen gerade den jungen Leuten gegenüber, die mit neuen Perspektiven kommen, da verlierst du halt ein bisschen viel Kraft. Aber das mit dem Einordnen fand ich jetzt gerade gut, weil wenn ich jetzt diesen Werdegang von mir weitererzähle, dann wäre jetzt Folgendes, dann war dieser Job zu Ende.
Wie schnell hast du gemerkt, dass das nichts für dich ist?
Bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich bis zu irgendeinem Zeitpunkt diesen sehr, sehr starken Karrieregedanken noch hatte und ich wusste, okay, ich muss mich da jetzt irgendwie durchbeißen, es wird irgendeine Chance kommen und wenn die Chance kommt, dann nimmst du sie einfach und dann ändern sich die Spielregeln mit jedem Schritt, den du sozusagen auf der Leiter nach oben kletterst. Ja, wenn ich das heute betrachte, dieser Gedanke, eine Karriereleiter hochzuklettern, also es hört sich für mich so absurd an, weil es gibt so viele schönere Ziele im Leben, als Titel zu sammeln in dem Sinne, weil, wie gesagt, der Titel sagt überhaupt nichts über deine Fachkompetenz aus. Auch ich glaube, auch wenn du den Titel bekommst Führungskraft, heißt das überhaupt nichts, dass du ein Führer bist. So, das ist eine Grundlage, sondern viele Jobs werden einfach vergeben, weil das diejenige Person ist, die vielleicht auch am längsten im Büro sitzt oder so. Es ist so ein kleines Vorurteil.
Aber es ist ja okay,
es ist manchmal auch so. Ja, heute hat sich das vielleicht auch geändert. Und dieser Karriereweg, und das Lustige war, der Job ging dann zu Ende. Es ging relativ schnell und schon damals war München teuer und ich musste halt irgendwie versuchen, schnell einen Anschlussjob zu finden, weil ja, sonst wäre die Geschichte München halt aus gewesen. Hatte ich kurz überlegt, ob ich in die Heimat zurückgehen will, aber da hatte ich schon meine heutige Frau kennengelernt. Also das heißt, ich konnte auch nicht mehr zurückgehen so richtig, weil ich dann irgendwie mit München dann auch irgendwie sozial vernetzt war. Und dann habe ich, also lustigerweise, aus diesem ersten Job die Lehre gezogen, okay, du musst dich mehr anpassen. Also du musst irgendwie, ich war in meinem ersten Job noch sehr ich, ne, weil frisch
vom Studium. Das müssen wir vielleicht auch kurz beschreiben, ne? Also du bist jemand, du bist meinungsstark, du legst den Finger in die Wunde, dir ist es, und ist auch gut, ne? Dir war es immer so, wie ich dich kenne, egal ob jemand 21 oder 99 ist, ja. Wenn man eine Meinung hatte, sollte man die auf den Tisch legen und sagen, und das war in diesem Medienumfeld, das müssen wir einfach so sehen, nicht so gern gesehen. Ich weiß es selber.
Ja.
Das war dieses Anecken und das Hinterfragen von Dingen, das war, die wollten einfach nur Ruhe und alles schön unter dem Deckel halten und keine Ahnung, die Schäfchen im Trocknen.
Ja, und man selber sein vor allen Dingen. Also ich bin jetzt bald 40, trage heute immer noch am liebsten Hoodie und ich gehe auch mit Hoodie zu Meetings und das ist auch heutzutage nicht mehr schlimm. Damals waren solche Sachen halt echte Fauxpas. Und ich habe nun mal auch, ich rede halt so, wie der Mund mir gewachsen ist. Das hat sich mittlerweile schon ein bisschen gebessert, weil Wortschatz wird sehr größer, man wird intellektuell reifer und vor allen Dingen auch weiser. Aber ich rede halt so, wie ich rede. Und da kommt dann manchmal auch beim Kunden auch einfach Slang raus, unter Umständen, was aber mit der Zeit halt eine Stärke geworden ist. Und darauf will ich jetzt hinaus, weil die Story eigentlich ganz gut ist und es beschreibt ganz gut, was dieser Einstieg mit einem machen kann und wie man sich da selber drin verlieren kann. Und dieses selber drin verlieren hat ja auch großen Einfluss auf viele andere persönliche Themen. Und die geht so, ich habe gerade gesagt, ich musste ja einen neuen Job finden und wenn man mir eins im Studium nachgesagt hat, dann war das immer, du bist ein guter Verkäufer. Du könntest wirklich jedem einen Kühlschrank verkaufen, auch wenn es minus 200 Grad sind, weil einfach du dieses Verkäufergehen hast. Du kannst gut reden, du hast ein sicheres Auftreten. Also habe ich mir einen Sales-Job gesucht. Einen Sales-Job bei einer Technologiefirma. Und mal abgesehen davon, dass ich gemerkt habe, dass Vertrieb vielleicht nicht hundertprozentig mein Ding ist, das hat aber andere Gründe, war es so, dass ich dann in diesen Technologiekonzern reingegangen und hatte einen relativ älteren Geschäftsführer. Mein Vorgesetzter war jünger, aber so vom Stil, so wie man sich damals so vor, das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her oder so, so einen Technikvertrieb vorgestellt hat. Und dann habe ich gedacht, ich müsste mich jetzt anpassen und habe dann angefangen, so einfach hässliche Anzüge zu tragen und komische Schuhe und dieses ganze Thema auch mit denen, du musst jetzt 10 Leads akquirieren und da und du musst 5 Angebote rausschicken, um dann einen Bonus zu bekommen, all diese Käse. Ich habe da versucht, mich wirklich anzupassen bis zu dem Zeitpunkt, wir hatten dann einen neuen Geschäftsführer und das werde ich nie vergessen, weil das so ein kleiner Aha-Moment meines Lebens war. Dieser Geschäftsführer kommt rein, guckt sich das 3 Monate an, zitiert mich in seinem Büro, setzt sich mir gegenüber und sagt mir trocken ins Gesicht, das ist ja nichts für dich. Du bist nicht, das passt nicht zu dir, du bist das nicht und du bist auch so ruhig und das wäre nicht für den Vertrieb. Also alle hat viele Eigenschaften mir zugeschustert, die gar nicht zu mir passen, weil ich mich halt angepasst habe einfach. Und dann passiert etwas, was lustig ist, weil ja dieser Job auf der Kippe stand und mal abgesehen davon, dass ob ich jetzt den Job gerne mochte oder nicht, aber wenn Sachen auf der Kippe stehen und Leute mir sagen, ich kann was nicht, das triggert mich unheimlich. Ja, also da werde ich zum Fuchs und ich bin dann von Berg am Lein zu Fuß nach Schwabing gelaufen an dem Tag, weil ich das erstmal sacken lassen muss und in diesem Fußmarsch ist dann der Gedanke in mir gewachsen, okay, weißt du was, Kollege, wenn du sagst, ich kann das nicht, dann wollen wir noch mal sehen. Also drehen wir jetzt mal den Spieß um und morgen gelten meine Spielregeln. Am nächsten Tag bin ich gekommen, Jeans, Sneaker, Hoodie. Manche Leute haben das vielleicht jetzt eine scheißegal Haltung empfunden, aber in dem Moment war das wie so ein Knoten, der gelöst wurde und ich konnte ich sein. Und in dem Moment hat das auf einmal anders funktioniert. Ich war da noch länger bei der Firma. Der Vibe war auf einmal anders. Mein Vibe auch mit mit den Leuten, mit denen ich im Büro saß, wurde einfach anders in der ganzen Company. Da habe ich eine neue Geschäftsführerin bekommen, nicht eine neue Geschäftsführerin, eine neue Vorgesetzte. Und die hat gesagt, also sorry, der Typ, der ist beim Kunden so stark, der ist super. Ja, und dann, gut, ich habe andere Probleme im Vertrieb, beim Kunden bin ich gut, aber Abschlussschwäche, bla, und du hast es nicht gesehen und so, das ist nicht so mein Ding. Und da habe ich einfach gelernt, es ist so wichtig einfach, auf dein Bauchgefühl zu hören und du selber zu sein, weil wenn du selber bist, du deine bestmögliche Performance rausholen kannst. Und ich bin, und das ist so der Aha-Moment aus dieser ganzen Sache war, wir hatten einen Termin beim großen bayerischen Motorenhersteller, erkenntlich, wer es sein wird. Da ging es um eine Platzierung von einer neuen Technologie und dem Termin war, glaube ich, der Geschäftsführer dabei und wir hatten jetzt uns nicht vorher abgesprochen, was wir anziehen und ich bin da ähnlich reingelaufen, ne, als Kundenbetreuer mit Sneaker, hatte schon vielleicht hatte bestimmt irgendwie einen Sakko an oder so, war jetzt nicht so auf dieser, ne, Vorstandsebene und das war aber so eine Vorstandsebenenrunde und so und dann habe ich denen das gepitcht. Und ich habe das Ding gepitcht in der Art, wie ich halt pitche, mit einer Geschichte halt. Und das war bestimmt etwas, was sie selten so hören, wie sie es machen mit einem Typen, der irgendwie mit weißen Sneakern reinläuft und so. Das ist ja alles lange her schon, ne? Und das Ding haben wir gewonnen. Und ich glaube nicht, dass das jemand gedacht hätte, dass wir das gewinnen. Und ich glaube, einen großen Anteil davon hatte halt, dass das mal was anderes war halt, ne? Was die Leute gesehen haben.
Und was deshalb, hat der Geschäftsführer dann gesagt?
Ja, das weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her.
Aber war das so der Moment auch, wo du gesagt hast, diesen Walk, ja, von Berg am Leim zurück und zu sagen, ich zeig's dir, mein Freund, das ist ja auch eine Grundeinstellung. War das der Moment, wo das dann auch für dich so ein, ich hab's dir gezeigt?
Nee, in dem Moment ging es mir, glaube ich, gar nicht so darum, dass ich es ihm gezeigt habe, sondern dass ich es mir gezeigt habe.
Oder dir gezeigt habe.
Ja, ja, ich glaube schon, weil das war dann auch der Moment, wo ich wusste, okay, hier kann ich erhobenen Hauptes rausgehen. Ne, also hier habe ich keine Erde verbrannt, hier habe ich auch vielleicht was zurückgelassen, von mir selber halt, als Impuls, ne, so bei den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder so.
Du hast die Sneakers in die Vorstandsebene gebracht.
Vielleicht. Ich weiß aber auch, dass der damalige Geschäftsführer mich dann auch zu irgendeinem Zeitpunkt gelobt hat und das ging natürlich runter wie Öl, weil das natürlich so ein bisschen, ne, klar, da war schon ein bisschen da, siehst du, wusste ich doch, kann
und,
ich.
Und dann,
jetzt hau ich ab.
Jetzt haust du ab. Da bist du hin, irgendwann hast du gesagt, Freunde.
Ja, das Problem war, also ich habe da gemerkt, das ist auch nichts für mich, weil das halt zu kreativlos war. Ich fand das extrem spannend, weil das wirklich intensive Jahre waren, wo ich mit echt guten Technikfüchsen zusammenarbeiten konnte, die mir extrem viel über Themen beigebracht haben, die ich vorher gar nicht kannte. Ne? Von CMS-Systemen, wie unterschiedliche Systeme miteinander arbeiten. Ich wusste vorher höchstwahrscheinlich noch nicht mal, was eine API ist oder so. Ne? Oder auch, was SEO-Themen angeht. Das war einfach super intensiv und alles Wissen, was ich zu den Themen habe, habe ich, glaube ich, höchstwahrscheinlich aus der Zeit, ja, weil ich auch immer relativ nah an der Technik halt dran war. Und genau.
Und dann, was war die nächste Station?
Ja, die Station war, das hatte ich ja gerade gesagt, ich habe auch gemerkt, das ist mir zu wenig kreativ und ich brauchte einfach auch eine Auszeit. Und das war der Moment, wo meine jetzige Frau und ich gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal die Koffer packen und wir müssen jetzt einfach mal raus, wir müssen reisen, wir wollten eine Weltreise machen und haben tatsächlich zu dem Zeitpunkt, was auch ein bisschen verrückt ist, wir haben fast alles verkauft, also wir waren sozusagen die absoluten krassen Minimalisten und sind dann 12 Monate durch die Welt getingelt, haben relativ lange USA gemacht, also wir haben nicht diese typischen Weltreiseziele gemacht, ne, wie Asien und die ganze Zeit und so, wir waren USA, Neuseeland, Australien und Indonesien, so, also eher so.
Also ne, die total typischen.
Ja, also so. Aber ich habe das alles nur, also USA hatte ich schon in Teilen gesehen, aber halt Kalifornien nicht und so.
Um sich zu finden, was war's? Weil wir müssen ja, um den Faden zu haben auch, ne? Also Young High Potential, in dieses Ding rein, nicht geklappt. Dann auch aus Druck finanziell in einen anderen Job, aber gemerkt, okay, jetzt nur um die Miete zu bezahlen oder sich, das kann es auch nicht sein. Und dann einfach so, ist es so wie ein Reset-Knopf. Das war ja auch, glaube ich, total gut jetzt für deine ganze Lebensgeschichte, ne? Wenn
ja.
Ist das ratsam?
Ja, das hat, also bei mir hat das alles resettet. Ja. Komplett. Also, weil das war auch das erste Mal, dass ich halt einfach raus war. Ne, also man muss sich das, also bei mir war es so, ich habe Abitur gemacht, nach dem Abitur 3 Monate später habe ich angefangen zu studieren. Ich weiß gar nicht, ob ich bei meiner Abschlussfeier bin, ich glaube ich um 15 Uhr mit dem Flieger angekommen, war auf der Abschlussfeier und bin am nächsten Morgen wieder zurück ins Büro geflogen. Also ich war immer sozusagen on fire in den Bereichen. Und dann war das erste Mal, wo halt Ruhe war, Ruhe für den Geist. Für mich war das auch wichtig, ich war vorher auch nicht viel auf Reisen. Also ich habe tatsächlich auch mal neue Sachen kennengelernt. Da gibt es immer dieses schöne Beispiel. In Neuseeland haben wir Roofing gemacht und auf einmal kam jemand zu mir und hat gesagt, hier hast du einen Sack Zement, einen Hammer und das Holz, bauen wir mal einen Zaun. Und ich habe gesagt, hey, Digga, ich habe noch nie einen Zaun gebaut. Wie soll ich jetzt einen Zaun bauen? Und da gab es kein Internet. Also da gab es auch keine How-To-Videos oder so. Aber das Coole war, dass diese Person davon ausgegangen ist, dass ich einen Zaun bauen kann. Also habe ich diesen Zaun gebaut. Und der steht bis heute noch.
Ja,
ja, ich habe den super einbetoniert und alles. Ja, also ich habe da höchstwahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben. Und deshalb war das so ein Reset-Ding, weil da viele, viele Sachen waren und du lernst unheimlich viele Leute kennen, mit denen du dich auch über andere Themen als über das Business unterhältst. Und kommt dann so diese Idee, was könntest du denn machen? Oder was würde dir denn Spaß machen? Und was würde dir vielleicht auch mehr Sinn geben? Ja, dass du auch so sinnerfüllt durchs Leben halt marschieren kannst.
Werbung. Hey, kommt dir das bekannt vor? Du brauchst ASAP die wichtigsten Agentur-KPIs, willst über den Stand laufender Projekte berichten oder in die Budgetplanung für das nächste Jahr einsteigen? Aber die Daten lassen sich nicht einfach so leicht zusammentragen. Alle Infos liegen verteilt auf diversen Tools, komplett unübersichtlich. Der maximale Pain. Mit der smarten Agentursoftware von Avery wäre das nicht passiert. Avery ist Marktführer im Dachraum und wird von über 2500 Agenturen genutzt. Steuere auch du deinen Agentur-Workflow zentral in einer Software. Vom Angebot über die Projektplanung bis zur sauberen Abrechnung und dem Controlling. Avery hat für jede Agentur das passende Tool, von groß bis klein, von Full-Service bis Influencer-Marketing. Jetzt kostenlos testen auf avery.io/podcast. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Agentursoftware von Avery.
Werbung Ende.
Du bist ja nicht Gen Z, aber so ein bisschen wie so ein Vorreiter, ne? Würde ich jetzt fast sagen. Ne? Du bist ja so. Aber nimm uns mal mit auf diesen Prozess auch nochmal. Also ihr seid da los zu zweit und es war schon. Ich hatte es damals ja als guter Freund von dir schon auch so empfunden. Also man hatte so das Gefühl, vielleicht kommt ihr auch gar nicht mehr zurück. Ne?
Hätte passieren können, ja. Vielleicht.
Aber ihr seid ja eigentlich, wenn man es jetzt so in der Retroperspektive war, das eigentlich wie manche machen, keine Ahnung, ja, machen den Weg oder gehen da mal über die Alpenüberquerung. Aber das war ja auch so eine Art, ne, so eine Selbstfindung. Beschreib mal. Das ist ja auch schmerzhaft. Was kam hoch oder wenn du es teilen magst, ne?
Ja, also erstmal tatsächlich, wenn man in diese Generationsforschung gehen würde, bin ich tatsächlich noch mit 85er Jahrgang, gehöre ich zur Generation Y. Ja, also das, und da bin ich.
Völlig unwichtig, ne? Welche Gen, aber ich fand es witzig, weil
das ist ganz wichtig für mich.
Ja, für dich ist wichtig. Okay.
Ja, also Selbstfindung. Ich glaube, bei mir war das eher unterbewusst. Also unterbewusst, weil ich aus allem raus war und dann viele Business-Gedanken kamen, die aber mit dem, weil du hast ja keinen Job mehr, ne? Also das heißt, Business-Gedanken kommen dann in einem freilaufenden Kontext, ne? Und darüber entstehen dann auch Ideen, die du ja vielleicht umsetzen willst und so weiter und so fort. Schmerzhaft war, glaube ich, das Einzige, was schmerzhaft war an der Zeit, dass du so eine kleine Ungewissheit hast, dass du nicht weißt, was du machen sollst, ne? Also das entwickelt sich ja erst langsam dann, ne? Wenn du sagst, okay, ich resette jetzt und versuch meinen Geist frei zu machen und irgendwas Neues zu entdecken, dann entwickelt sich das extrem langsam, was du denn eigentlich machen willst, ne? Weil da war schon für mich klar, okay, ich werde jetzt nicht mehr Schauspieler oder ich werde nicht mehr Moderator oder
also
wenn nicht mehr Drehbuchautor oder so. Ich habe
schon abgelegt.
Genau, ich habe schon gemerkt, okay, nee, Business machen, so, das ist mein Ding, ne? Und Unternehmer sein ist auch eine gute Sache und ich habe so ein bisschen nach Inspiration gesucht. Und das Lustige ist ja, wenn man nach Inspiration sucht, dann kommt das ja meistens von ganz alleine, ohne dass man es weiß. Und es gibt dieses schöne Bild, wie ich in Perth in Australien im Financial District sitze und ja, okay, jetzt sind ein paar Monate sind wir zu Hause, ich muss mal gucken, was geht denn jobtechnisch und so gerade und so, weil ich noch keine Idee für ein Unternehmen hatte und habe dann eine Stellenanzeige gesehen vom Londoner Musikverlag und da stand so ein Begriff in der Stellenanzeige, den ich vorher noch nie gehört habe und das war Library Music. Und dann habe ich mir gedacht, hey, was ist das denn? Das kennst du nicht. Da steht irgendwas davon, dass das Musik ist, die in Filmproduktion und in Fernsehproduktion genutzt wird. Ah, die sitzen in London, die suchen so einen General Manager mit Deutschland. Okay, du bist eigenverantwortlich fürs Office, für Team. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist ja wie so ein Startup und so. Nur, dass du halt festes Gehalt bekommst und ohne erstmal Risiko in dem Sinne. Ja, und dann habe ich mich mit denen, habe ich da eine Mappe hingeschickt. Die fand das auch halt cool. Am ersten Tag, wo ich wieder in Deutschland war, bin ich nach London geflogen, habe die dann halt kennengelernt. Das hat auch alles super gepasst. Und das war halt dann, ne, wieder, ich wollte eigentlich resetten und 2 Wochen später sozusagen sitze ich in München in den 5 Höfen direkt in der Innenstadt wieder im Office mit 4 Leuten und auf einmal, hey, cool, ich mache jetzt Library Music, kann mir mal einer erklären, was das überhaupt ist, so ungefähr. Aber in dem Moment, wo ich verstanden habe, was dieses Business bedeutet und wo jetzt auch mein eigenes Unternehmen halt ist, da habe ich gemerkt, okay, das ist cool, weil das ist die perfekte Symbiose aus Kreativität, Business und sehr, sehr komplexen Thema, nämlich in dem Sinne ja Musikrechte oder Musikverleger sein. Und diese Kombination aus allem trifft eigentlich genau bei mir oder hat zu dem Zeitpunkt genau die Kerbe halt getroffen, okay, das will ich machen. Und das hat mich das unheimlich angefixt am Anfang, weil, oder fixt es mich heute natürlich immer noch, weil es ein komplett neues Thema für mich war. Es war mega komplex. Es fühlt sich am Anfang überfordernd an, weil nun mal Urheberrecht zum Beispiel ein sehr komplexes Thema ist, was man erstmal so kapieren muss. Dann arbeitest du mit Kreativen auf der einen Seite in der Musik natürlich zusammen, dann deine Kunden sind Kreative, weil das ja alles Leute sind, die im Schnitt sitzen. Und auf einmal bist du in so einem kreativen Umfeld, wo du aber irgendwie Leuten erklären musst, ja, sorry, nach Paragraph 35a des Urheberrechts geht das aber leider nicht, mein Freund. So. Und das war halt mega spannend. Und es war auch eine extrem lehrreiche Zeit, weil das Top-Management da einfach auch eine Haltung hatte, die ich vorher nicht kannte. Das war so.
Beschreib.
Ja, das war so ein bisschen so, philanthropisch ist das falsche Wort, aber auf einmal habe ich mit Menschen darüber geredet, wie man sich fühlt beim Business machen. Also diese Well-Being-Komponente war sehr hochgeschrieben, aber auch, dass die eigene Meinung geschätzt war. Wir haben viel ausprobiert, viele Sachen gemacht, wofür man. Also das beste Beispiel, was ich je gefunden habe, war, wir haben uns als Team hingesetzt. Gut, wir waren alle unter 30, es war eine total wilde Zeit irgendwie gefühlt und haben uns hingesetzt und haben eines Tages alle mit so Gummihandschuhen so kleine Schokoküsse für Halloween bemalt mit so Monstergesichtern und haben das den Kunden geschickt. Haben dann halt die Verpackungen verklebt. Also so voll Low-Budget-Marketing hätte man gar nicht machen müssen, aber die Kunden haben das halt gefeiert auf so eine Idee. Kommst du im normalen Unternehmen nicht? Also welche Marketingabteilung sagt denn, ja, komm, lass mal hinsetzen, ein paar Schokoküsse bemalen und das mal den Kunden schicken. Das ist absurd, ne? Aber wir haben davon ein Foto gemacht, haben die Kunden mitgemacht. Hey, guck mal, wir setzen uns gerade für euch hin und machen das und haben Spaß dabei. Und das ist halt gut bei den Kunden angekommen. Und wir haben dann auch viele Sachen halt in so Business-Kontexten halt ausprobiert. Und ich habe so ein paar lustige Sprüche einfach mitgenommen, ne? Wie zum Beispiel, Assumption is the mother of all fuck-ups. Ne? Also jede Annahme ist die Mutter aller großen, ne? Scheiterungen, so ungefähr. Und das stimmt auch ein Stück weit, ja. Weil du musst jede Annahme, die du selber hast, irgendwie immer überprüfen, ne? Im Geschäftsleben. Und das war halt eine super, super Zeit, aber auch diese Zeit ging halt zu Ende, weil ich dann eben gesagt habe, ey, keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, ich könnte das auch selber machen. So, das
wie alt warst du denn?
Das war 30. Und das war so, da kam irgendwas, und das kann man immer schwer beschreiben, wenn man das erklären will. Ne? Da war irgendetwas in mir, was gekeimt ist, was vorher vielleicht auch schon da war, wo der Samen gesetzt wurde, und das wollte jetzt raus. Ne? Ich habe gemerkt, okay, also ich habe noch nie in meinem Leben gemerkt, so stark gemerkt, das musst du jetzt machen. Das war wie so ein intrinsischer Ruf, der von ganz tief unten kam, okay, das ist jetzt deine Chance, das ist das Ding, du kennst dich aus, du bist jetzt in dieser Industrie angekommen, du kannst das, du hast höchstwahrscheinlich genau passende Skills, die es brauchen würde, und du hast vielleicht echt eine Chance, wenn du hier rausgehst, ein eigenes Unternehmen in der gleichen Richtung zu gründen und damit im gewissen Maßstab erfolgreich halt zu sein, ne? Und das habe ich dann gemacht. Und das war herausfordernd, weil jetzt komme ich wieder zu dem Punkt zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Auch wenn du denkst, dass alle auf dich warten, Herrgott, keiner wartet auf dich. Ne? So. Und als ich dann angefangen habe, RipQ zu gründen, und da hatten wir unsere ersten 7 Alben, ich war stolz wie Oscar und habe angefangen, Klinken zu putzen bei alten Kunden, die ich dann noch aus dieser Zeit kannte. Und ich musste echt sehr schnell feststellen, okay, also das wird ein Marathon. Also das ist nicht so eine...
Wie gehst du, du bist ja ein Typ, so wie ich dich jetzt kenne, ne? Du gehst ja mit brutal viel Euphorie an so Themen, so enthusiastisch. Ne? Also Downsize gibt's nicht. Ja?
Downsize. Darf nicht.
Darf nicht. Also, du spielst selber kein Instrument, ne?
Nee.
Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Aber das trägt dich ja auch, glaube ich, immer wieder, ne? Diese, was glaubst du, wo das herkommt? Diese Positivität oder diese große Eigenmotivation? Dieses Aufstehen, ne? Ich würde heute, wir haben es heute schon, ja, wir hören es ständig jetzt gerade in Medien, dieses Thema Resilienz, ne? Aber es passt ja ganz gut in den Kontext auch rein.
Ja.
Wo kommt das her?
Also ich sage immer, ne, Ungeduld in den Taten, Geduld in den Erfolgen. Ne? Also
okay, wenn wir jetzt die Kalendersprüche mal weglassen.
Du musst ein ständig Getriebener sein. Nee, keine Ahnung, woher kommt das? Ich habe auch Momente gehabt bei Ripkio. Vielleicht muss ich das dem Hörer mal ganz kurz erklären. Das Problem ist halt in unserer Welt des Musikverlegertums und gerade in der Library Music Welt ist es nicht so, dass man halt ein Album rausbringt und morgen dafür Tantiemen bekommt. Das heißt, jede Nutzung, weil wir sehr viel Geld von den Verwertungsgesellschaften bekommen, in Deutschland halt die GEMA, ist es so eine Nutzung, die im Januar 2024 passiert, die kriege ich erst im Juli 25 ausbezahlt. So, jeder Betriebswirtschaftler wird jetzt schon wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und jeder CEO wird sagen, wie willst du da Unternehmen führen? Weil du natürlich ins Investment gehen musst. Das kannst du erst recoupen, teilweise anderthalb Jahre später und du musst wachsen mit Geld, was sich auf letztes Jahr bezieht. Also du merkst dann Wachstum eigentlich gar nicht. Und dann ist es halt so, dass du nicht hingehen kannst und erwarten kannst, dass du im ersten Jahr, keine Ahnung, sechsstellige Tantiemen generierst oder so. Das heißt, du fängst unten an und jeder hat unten angefangen, egal wie groß die sind oder so, wenn die neue im Markt reinkommen, weil du ja erstmal diese Nutzung generieren musst. Das heißt, du hast vor allen Dingen die ersten Jahre ein krass finanzielles Problem, weil nicht so viel reinkommt halt. Und da gibt's diesen schönen Spruch bei uns in der Industrie, wenn du 3 Jahre am Start bist, atmest du. Wenn du 5 Jahre am Start bist, hast du es überlebt. Und wenn du 10 Jahre am Start bist, bist du da, um zu bleiben. Und wir gehen jetzt ins 10. Jahr und uns gibt's Gott sei Dank noch.
Also da, um zu bleiben.
Vielleicht braucht noch ein Jahr. Also es gab auch diese dunklen Momente, wo ich mir dann auch gefragt habe, okay, macht das alles Sinn? Weil du natürlich auch weißt, was du jetzt theoretisch, wenn du deine Zeit vermietest, ne, als Angestellte, was du am Markt wert wärst und das dann im Gegensatz zu dem setzt, was dein Unternehmen verdient, das kann ich schon mal runterziehen. Und das sagen dir andere Leute ja auch ständig. Ja, also das heißt, wenn du so gründest, wie ich gegründet hast, also es ist alles gebootstrapped gewesen, wir haben keinen Katalog aufgekauft, ich habe keinen Katalog aufgekauft, es ist alles from scratch, wie man so schön sagen würde, aus dem Boden gestampft worden und immer nur mit eigenen Mitteln halt gewachsen auch und besser geworden auch damit. Und du hast dann immer wieder Leute in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die sagen, warum machst du das? Das lohnt sich doch gar nicht. Kannst du denn schon davon leben? Das war immer mein Lieblingsspruch, ne? Weil das auch immer so ein bisschen zeigt, dass es dann bei vielen Leuten auch um dieses rein Monetäre geht und so und nicht um dieses, ich will jetzt was aufbauen, ne? Das ist hier meine Mission. Ich habe da so einen Ruf bekommen, ja, und ich muss das jetzt machen. Das heißt, diese dunklen Momente gibt's nicht. Ob ich ein Stehaufmännchen bin, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich relativ früh erkannt habe, dass ich mir wenig Gedanken machen muss über die Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Und ich bin irgendwie mit so einem Kämpfergehen, ich weiß nicht, ob ich damit geboren wurde oder großgezogen bin. Also ich bin zumindest in einer Familie aufgewachsen, die relativ früh mit bestimmten Schicksalsschlägen umgehen musste und wo ich selber von meinen Eltern halt erfahren habe, dass es unheimlich wichtig ist, sich von, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, Scheiße, die im Leben passiert, halt nicht unterbuttern lässt. Dass das Hindernisse sind. Und das ist halt, es gibt kein Level-Up-Pilz. Es gibt nur das eine Leben, du musst das Beste daraus einfach machen. So, und wenn dir das Schicksal irgendwelche Steine in den Weg legen will oder irgendwelche Sachen passieren oder so, du musst es annehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Egal, es geht dir für alle, egal ob du kein Geld hast, dann musst du halt sehen, dass du so viel Geld verdienst, dass du zufrieden bist. Wenn du einen schweren Unfall hast, dann musst du mit dem, was aus dem Unfall passiert hat, einfach leben und das Beste daraus machen. Oder wenn du eine schwere Krankheit hast, dann musst du halt gucken, dass du gesund wirst und das Beste wieder daraus machen. Weil wenn du das nicht kannst, hast du nämlich ein Problem. Lustig, wenn du so ein Wasserglas nimmst und du selber nicht in deinem Leben mit den Sachen, mit denen du die dich so umgeben, mit dir selber und sonstiges, wenn du da nicht widerstandsfähig bist mit deinem Leben, dann ist das Glas immer voll. Und sobald der erste Tropfen kommt, dann überläuft das Glas sofort. Und das war dieses Thema, warum in der Corona-Pandemie und dann im folgenden Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine alle dann so dieses Thema Resilienz auf einmal wieder am Starten, weil wir auf einmal gemerkt haben als Gesellschaft, shit, unsere Gläser sind alle zu voll. Ne? Weil ganz viele Leute stehen da morgens auf und gucken in den Spiegel und sagen, vielleicht gefällt mir der Typ nicht, vielleicht gefällt mir der Mensch, der mich gerade anguckt, einfach nicht. Und bei mir war es schon relativ früh so, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, ich fand den Typen immer ganz cool. So, das hatte nichts mit
also Selbstbewusstsein
zu tun,
es braucht man,
aber ne? Zufrieden sein mit sich selber.
Zufrieden sein, ja.
Zufrieden sein mit sich selber und wenn jemand sagt, du bist dumm, zu sagen, ja, und wenn du das denkst, okay, jetzt zeige ich dir, dass ich schlau bin. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, wenn Resilienz und Motivation sind ja zwei Sachen, die sich so ein bisschen bedienen. Ne? Also sagen wir mal, weil Resilienz ist geil. In der Physik beschreibt Resilienz, ich habe mich mal irgendwann in das Thema eingelegt, deshalb kann ich dazu
sagen.
Physik sagt Resilienz, der Begriff, das ist ein Gegenstand, der nach Spannung in der Entspannung wieder in seinen Ursprungszustand zurückkehrt. Gummi ist so ein Beispiel. Ne? Du nimmst eine Gummistange, die biegst du, kannst du unter Spannung setzen und wenn du die loslässt, puff, geht die wieder in ihren geraden Zustand zurück. Und das beschreibt ja auch Resilienz bei Menschen. Ne? Ich habe Druck. Das heißt ja nicht, dass ich Druck nicht verhindern will oder dass keine Widerstände kommen. Es geht ja nicht, den Widerstand aus dem Weg zu sehen. Ich bin in einem Widerstand, ich stehe unter Spannung und wenn dieser Widerstand weg ist, dann kommt die Entspannung. Ja? Und das hat auch was mit Motivation zu tun, weil du musst dich ja auch in der Spannung trotzdem motivieren. Ne? Also wenn du am Boden liegst, kommst du ja nur weiter, wenn du aufstehst, weil sonst machst du ja keinen weiteren Schritt. So, das heißt, du musst dich immer motivieren, weiterzugehen. Und wenn du ne, 9-mal hinfliegst und 10-mal aufstehst, ist klar, dass du immer noch stehst und du bleibst nicht am Boden liegen. Und ich glaube schon, dass man das trainieren kann, aber es geht auch nur, wenn du daran glaubst, dass du auf dem richtigen Weg unterwegs bist und dass du das kannst.
Was motiviert dich?
Das, was ich gerade gesagt habe, also mich motiviert unheimlich, wenn jemand sagt, das geht nicht. Das schaffst du nicht. Also als ich zum Beispiel RipQ gegründet habe, war der erste Spruch, wie willst du denn aus dem Nichts in der jetzigen Marktsituation eine neue Library auf den Weg bringen, wo es die ganzen Majors gibt? Und das stimmt auch. Das ist auch irrsinnig. Guck mal, ich bin im Markt unterwegs, BMG, Universal, Warner, gibt's große internationale Verlage, Extreme Music, mein ehemaliger Arbeitgeber, Deutsche Independent, Sonotone, Interfox. Ich mache Name-Dropping, viele Grüße an euch alle da draußen. Und die haben alle 5 bis 10 Angestellte in Deutschland und international noch mal einen Wasserkopf, der ihnen hilft. Und ich mache das bis heute alleine. Ich bin bis heute eine One-Man-Show. Ich habe keine Angestellten. Das heißt, ich konkurriere als echter David gegen große Goliaths, die viel mehr Manpower haben als ich. Und trotzdem schafft man es ja irgendwie, da reinzukommen und sich was abzuzwacken und Marktanteile zu gewinnen. Und das motiviert, das wollte ich nur als Beispiel nennen dafür, dass mich das unheimlich motiviert, wenn Leute sagen, du kannst das nicht. Weil diese Aussage ist halt so, na klar kann ich das. Du kannst, jeder von uns kann alles, wenn er sich genug Zeit nimmt, wenn er sich einliest, wenn er dahinterher ist, wenn er motiviert ist und vor allem, wenn er nicht aufgibt. Die meisten Unternehmer und Selbstständigen scheitern einfach daran, dass sie in dem Moment, wo es schmerzhaft wird, aufhören. Aber du musst durch den Schmerz durch in dem Moment, weil wenn du einmal durch den Schmerz durchgegangen bist, dann ist der Schmerz vorbei. Und bei mir war das so, dass irgendwie im 4., 5. Jahr war so ein Moment, ich nenne das immer mein Rocky-Moment, weil ich großer Fan bin von der Rocky-Filmreihe. Da war so ein Moment, da waren auf einmal Scheuklappen da. Ich war wie so ein Pferd. Alles, was außen rum war, hat mich gar nicht mehr interessiert oder die Meinung oder so. Ich hatte Scheuklappen aus und wusste, es geht jetzt nur noch geradeaus. Scheitern, mal abgesehen davon, dass Scheitern nicht schlimm ist, aber in dem Moment war Scheitern einfach keine Option mehr. Es war nur noch geradeaus und wir marschieren jetzt, kostet es, was es wolle. Ja? Ich hätte das Ding niemals abgegeben. Ich hätte niemals aufgehört in dem Moment, weil in dem Moment waren halt so Regler an, die mich in so einen Tunnel versetzt haben. Das war auch wichtig in dem Moment, weil du zwischendurch immer auch Angebote bekommst, so willst du nicht als Geschäftsführer arbeiten, willst du nicht das machen und so. Und dann stehen irgendwelche Summen im Raum. Da denkst du dir schon, okay, könnte ich mal überlegen und so. Genau, also das motiviert mich. Und ich glaube, was mich motiviert, immer weiterzumachen mit meiner eigenen Company, auch in dem Modus halt zu wachsen, ist, dass ich dieses Leben, was ich führen darf, in der Konstellation mir unheimlich viel Freiheit gibt, die Freiheit, Dinge zu tun, zu der Zeit zu tun, wann ich sie will, auch neue Sachen zu entdecken, frei vom frei von Druck, frei, dass du mit anderen Leuten kommunizieren musst oder du immer irgendwelche Fragen gestellt bekommst und so. Das ist in diesem Solo-Unternehmertum halt echt schön. Und das würde ich nie mehr missen wollen.
Ich muss mal, weil es ist eine Menge drin, ne?
Ja,
ja, das ist ja gut, weil ich finde, wenn man so einen Flow hat, ich finde, da muss man auch ausreden dürfen, weil man dann, glaube ich, diesen Kern auch gut sieht. Da gibt es eine große Gefahr, die du ja auch kennst, ne? Wenn diese Motivation ist, ich scheitere nicht oder ich zeig's allen, dass man aber auch einen Punkt vielleicht überschreitet, wo man aus einer rein wirtschaftlich emotionslosen Sicht sagen würde, zwei Kinder, Frau, ja. Haus, Surfen ist jetzt auch kein, Wellenrennen ist jetzt auch nicht das günstigste Hobby, ne? Und dieses, wie schaffst du oder wie hast du das geschafft, das aber trotzdem, ist das Glück oder war das einfach, dass dieses Pendel eben nicht überreißt und zu sagen, ich habe da an was festgehalten, die Jahre gehen ins Land und jetzt völlig unabhängig, ob jetzt das Business oder irgendwas, du weißt doch, was ich hinaus will.
Ja.
Sondern wie schafft man das, den richtigen Zeitpunkt zu finden oder das zu sehen? Gerade für Leute, die zuhören, ne, die vielleicht auch in schwierigen Situationen sind. Weil das muss man, glaube ich, schon auch dazu sagen. Es gibt auch Situationen im Unternehmen, Founderleben, Unternehmerleben, Startupleben, wo es besser ist zu sagen,
ja, musst du die Reißleine ziehen, klar.
Cut it, ja, weil so hört sich seine, geh nur, ja, lauf nee, einfach nein, immer nein. Weiter, schau dir nochmal einen Rocky-Film an und schau dir nochmal die Musik morgens irgendwie an und dann kommen wir schon irgendwo dahin, ne? Aber das ist ja auch nicht, das muss man, glaube ich, schon,
genau.
Ja,
dass man das. Also das, was ich beschrieben habe, beschreibt ja nur die emotionale Komponente. Die betriebswirtschaftliche Komponente sollte natürlich auf deiner Seite sein. Wenn du merkst, dass deine Kosten immer nur steigen und deine Umsätze nicht gleichmäßig, dann solltest du zumindest schauen, ob dein Produkt irgendwo einen Fehler hat oder zu überlegen, ob du im richtigen Markt unterwegs bist oder ob es ein Side-Product gibt, was dich irgendwie stärker irgendwie macht und mehr Umsatz generiert. Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen, denn nochmal, es hat ja keiner auf dich gewartet und du musst trotzdem viel, viel Zeit und Energie investieren, bis du überhaupt da bist. Und es ist ja unterschiedlich, bei unterschiedlichen Menschen kommt dieser Punkt zum unterschiedlichen Zeitpunkt. Bei mir war es so, das hatte ich es gerade so beschrieben, nach 5 Jahren, ich wusste, dass alle Parameter auch dafür, also zeigen, die Reise geht in die richtige Richtung. Es ging nur darum, durchzuhalten. Und deshalb hatte ich das auch erklärt mit denen, dass die Tantiemen so versetzt sind. Wenn du siehst, dass deine Nutzungen steigen, wenn du siehst, wie viel Kundenkontakt du hast, wenn du siehst, dass dein Produkt sich qualitativ verbessert, dann solltest du nicht aufgeben, nur weil du zum jetzigen Zeitpunkt nur nicht dafür, ich sag jetzt mal, entlohnt wirst, weil das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, Ungeduld in Taten, aber Geduld bei Erfolgen, und Erfolge brauchen nun mal extrem lang, um sich einzustellen. Ja, gerade wenn du, und das ist, wenn du Solo-Unternehmer bist, halt echt ein Punkt, der immer unterschätzt wird, du bist viel, viel profitgetriebener als jetzt ein Unternehmen, was nur auf seinen Umsatz guckt, wo große Investoren sind, wo es halt viel um Wachstum geht, geht es bei dir als Solo-Unternehmer dadurch, du musst relativ früh profitabel sein, weil an der Profitabilität bemisst sich halt dein Gehalt. Also ne, selbst wenn du jetzt dir ein Gehalt in einer Kapitalgesellschaft, da können wir jetzt lange drüber reden, auszahlst, ist es ja trotzdem Geld, was du der Company entziehst. Und das heißt, du musst relativ früh halt auf dem Weg sein, um dein eigenes Leben zu gestalten, weil du hast ja keine Investoren, die dich bezahlen oder so in dem Fall. Also schaut auf die Zahlen auf jeden Fall, ne? Macht nicht nur Scheuklappen
nicht und nur Vollgas. Rocky, bitte.
Aber was man auch sagen muss, und ich habe tatsächlich das Glück, dass ich mit vielen anderen Solo-Unternehmern zu tun habe und mit Selbstständigen, und ich fühle oft, dass beim ersten kleinen Widerstand, das ist ja jetzt wieder Stichwort Resilienz, oft dann die Flucht gesucht wird in den sicheren Hafen. Wobei das erste kleine Widerstand ist, weil mal ein Jahr nicht so gut läuft, weil man vielleicht nicht so viel Wachstum hat oder weil es halt einfach dauert, sich im Markt zu positionieren. Und da gleich die Flinte ins Korn zu werden, spricht entweder dafür, dass du nicht genug bei dir bist, weil du nicht an dein Skillset glaubst, oder weil du einfach nicht genug Ausdauer hast, du bist nicht produktiv genug, deine Prozesse sind nicht optimiert, also irgendwo hapert's ja. Und ich glaube, das sind Schlotz und Stellschrauben, wo man dann arbeiten kann und die man dann verbessern kann. Und das sind die Momente, wo ich eher sagen würde, geh durch. Ja? Push through the resistance, sagt man immer so schön. Und das Ding ist, um das noch zu sagen dazu, viele Leute, die sich selbstständig machen oder Unternehmen gründen, weil selbstständig ist immer das Problem, da sind ja auch die ganzen Freelancer mit gemeint. Ne? Die vermieten ja ihre Zeit gegen Geld. Ich spreche immer so gerne über Unternehmertum. Also du gründest ein Unternehmen, was halt trotzdem irgendwie skalierbar ist. Viele machen ja schon den Fehler, dass sie sich so ein Sicherheitsnetz aufbauen, hinten raus. Ne? So wie ich mache ein Nebenbusiness oder ja, halte den doch warm, wenn du zurückkommen willst, dann rufe ich den einfach an und habe wieder einen Job und so. Das heißt, bei dem ersten Widerstand, den du auch bekommst, das erste Mal, wo du Druck spürst, gehst du zurück in den sicheren Hafen, weil du hast diese Option. Ich habe mir diese Option nie gelassen. Von Anfang an, ich hatte keinen Plan B in dem Moment. Ich hätte gewusst, ich müsste mich wieder bewerben irgendwo. Ich bin jetzt sehr spezialisiert auf einen Bereich, wo es nur 6, 7 Arbeitgeber gibt. Nicht, dass das klappen muss. Ich hätte dann schon wieder auf die Füße gefunden und einen Job gefunden, keine Frage. Aber trotzdem habe ich mir den sicheren Hafen nicht offen gelassen. Wobei mir das viele geraten haben. Aber ich wusste, wenn dieser Druck nicht kommt, und ne, jeder funktioniert unter Druck anders, ich funktioniere unter Druck eigentlich besser, als wenn ich keinen Druck habe. Wenn dieser Druck nicht kommt, dann kannst du auch nicht maximal liefern. Ne, jetzt, oh, maximal liefern, das passt ja eigentlich gar nicht zu den Sachen, die
ich sonst immer sage. Auf, ich muss dir was fragen.
Ja.
Weil du, also ich, mehrere Fragen, die sich da für mich irgendwie, die ich das spannend finde. Das gilt ja nicht nur fürs Unternehmertum. Dass wenn Gegenwind kommt oder wenn was schwierig wird, wir in einer Zeit leben, wo man dann gern, aufgrund auch ne, der Marktsituation, Arbeitsmarktsituation, ganz schnell die Flinte ins Korn wirft und sagt, ich mach's nächste, ja, das ist mir zu, reibt mich zu arg auf oder ist mir zu anstrengend und so weiter. Ich würde es nicht nur aufs Unternehmertum, in deinem speziellen Fall, ja, das wollte ich nur ergänzen. Das andere Thema ist das Thema Druck. Wie funktionierst du unter Druck? Oder was? Wie schaffst du es, diesen Druck zu was Positivem zu also einfach zu wandeln? Du hast vorhin dieses Beispiel mit der Eisenstange, ne? Das kann man ja auch, kann man genauso oft in diesem Druckthema nehmen, dass man sagt, Druck führt dann auch zu einer schnelleren Bewegung, vielleicht auch nur zielgerichteter. Wie geht das bei dir?
Also ich bin froh, dass ich anscheinend so gepolt bin, dass Druck bei mir dazu führt, dass ich in dem Moment, wo, ich sage immer, in dem Moment, wo das Bühnenlicht angeht, bin ich da. Und auch wenn ich super nervös bin, vom Pitch, vom Kundentermin, von einer Podcastaufnahme, vom Interview, ich weiß es nicht, dann kann ich mir mittlerweile sicher sein, und das hat mich einfach meine Lebenserfahrung gelehrt, wenn das Mikro an ist, wenn das Licht angeht, wenn ich vor dem Kunden stehe, da funktioniere ich einfach. Da ist es auch weg. Und ich glaube, ein gesundes Lampenfieber gehört dazu. So, das sind ja so kleine Drucksituationen, wo du liefern musst, on point sozusagen, wo du einfach da sein musst. Und dann gibt's ja diesen Dauerdruck.
Aber wie schaffst du diesen Fokus? Viele haben
ja damit auch ein Problem. Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich tatsächlich nicht beschreiben. Ich weiß einfach, dass das Situationen sind, die ich kann, wo ich mich sicher fühle, und auch wenn vorher so eine Art von Aufregung da ist, dass die dann weggeht, sobald ich dann sozusagen in diesen Modus halt reingehe.
Also doch der Schauspieler. Der
Moderator. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall stört mich da, also setzt mich das nicht unter Druck, solche Situationen. Nur eher so ein Lampenfieber. Und ich glaube, die andere Drucksituation ist, wenn du unter dieser Dauerbelastung stehst, liefern zu müssen, um irgendwelche Erwartungen zu erfüllen zum Beispiel. Das setzt uns ja hauptsächlich unter Druck. Erwartungen von außen, ne? Also die Erwartung, du musst jetzt ein Haus haben, du musst eine Firma BMW fahren. Also ne, viele materielle Erwartungen, die irgendwie gestellt werden. Oder auch zum Beispiel, ja, früher hatte man diese Erwartung, du musst eine glückliche Ehe führen. Ne? Das hat ja viele Ehen jahrzehntelang unter Druck gesetzt. Man darf sich bloß nicht scheiden lassen. Ne? So, das setzt ja dich als Menschen auch unter Druck, dass eine Beziehung funktionieren muss. Und wenn dieses Wort muss ins Spiel kommt, dann kann es ja schon per se nicht funktionieren, ne? Weil dann ist das ja, dann ist man nicht mehr frei. So. Und diesen Spruch mit, wie ging das nochmal? Unter Druck entstehen Diamanten oder zerbrechen Steine? Es war irgendwie so, ich glaube, dass man, wenn man selber den Druck reguliert, und man muss den Druck selber aufbauen, weil sonst kann nichts raus entstehen, man muss sich selber ein bisschen unter Pressure setzen, dass man dadurch immer besser wird und ein Stück nach vorne kommt. Aber, und das ist der Punkt, was du ja gerade gefragt hast, wie machst du das? Ich glaube, jeder muss irgendwie herausfinden, wie er selber mit dem Druck, den er sich auferlegt, umgeht. Ich hatte jetzt zum Beispiel bei den materiellen Themen, habe ich so den Vorteil, dass mich das so, ich will nicht sagen, dass mich das nicht juckt, dass mir das total egal ist, aber ja, doch, nee, es ist mir eigentlich völlig egal. Also ich habe noch nie jemand danach bewertet, was er für Kleidung trägt oder was er für Autos trägt. Mir ist das auch total egal, was ich selber für ein Auto fahre, weil es muss von A nach B und es muss halt 5 Surfboards auf Dach passen, so ungefähr. Das ist immer so
ein Maßstab. Also ist nicht ganz egal.
Ist nicht ganz egal?
Aber wie Ich meine, das ist okay, vielleicht schwierig, ne? Ich will trotzdem mich nochmal probieren. Wie findet man sein richtiges Drucklevel? Gehen wir mal nochmal rein. Deswegen haben wir, ich finde das wunderbar, diese Geschichte, ne? War das Drucklevel in deinem ersten Job, wenn wir jetzt mal nur über den Job nochmal gehen, war das Drucklevel im ersten Job zu hoch, weil die Erwartungshaltung anders war und dieses Umfeld von verschiedenen alten weißen Frauen und alten weißen Männern irgendwie zu hoch war und zu hoch gesetzt war? Und man hat da das erste Mal kalibriert, okay, puh, dann war Technologie, da war der Druck einfach das Finanzielle. Da hat man was gemacht, was falsch war, aber da ist man, hat man das erste Mal ja dann, glaube ich, oder in der Geschichte jetzt von dir, in der Lebensgeschichte, gemerkt, okay, mich motiviert jetzt, wenn mir jemand was nicht zutraut. War davor vielleicht auch schon so, aber da hat man es dann so aufs Parkett gebracht oder auf die Platte, wie man als Handballer sagt, ne? Und dann geht es ja so weiter. Und ich glaube, dieses, ich will nicht jetzt über Burnout mit dir reden, ne, weil du das und bei uns das zum Glück vorbeigegangen ist, aber, oder vorbeigeht hoffentlich, aber viele zerbrechen ja am Druck.
Ja, absolut.
Sie werden krank vom Druck, ja, weil sie ihren Druck nicht richtig regulieren. Und deswegen nochmal die Frage, was sind Metriken, also schläfst du schlechter, wenn Druck da ist, oder was war für dich klar, okay, das ist das, die richtige Form des Drucks, die mich motiviert?
Ja, also ich hatte das Glück, dass mich die Jobs, die ich gemacht habe, an Anstellung nie unter Druck gesetzt haben. Also nicht, ich bin für externen Druck relativ unempfindlich. Also Zahlendruck oder so, den verspüre ich nicht. Der stresst mich vielleicht, aber es ist nicht so, wie du es gerade beschrieben, dass ich dadurch jetzt körperliche Symptome bekomme oder mir ständig Gedanken darüber mache, nur weil mein Vertriebschef jetzt gesagt hat, ey, wir brauchen 50.000 mehr Euro Umsatz oder so. Ja. Bei mir war es immer so, dass der Druck eher von innen herauskommt. Und ich glaube, wenn der Druck von innen herauskommt, dann ist das ein gesunder Druck, weil du dir den halt selber machst. Also zum Beispiel, wenn ich ein Unternehmen mache, dann will ich, dass es erfolgreich ist. Dann schließt du nicht aus, dass ich nicht scheitern darf, sondern der Druck ist da, komm jetzt, zeig's allen. Ja, so, also es hat ja auch viel mit Motivation in dem Sinne zu tun. Du hast ja gerade einen wichtigen Punkt aber gesagt, dass es sehr, sehr viele Menschen leider gibt, die diesem falschen Druck ausgesetzt sind, also dieser Druck, der von außen kommt. Und das hast du jetzt gerade im Geschäftsleben beschrieben, aber es ist ja auch genau der Druck, den ich gerade in anderen Umfeldern beschrieben habe, in einem sozialen Umfeld oder im gesellschaftlichen Umfeld, Erwartungen entsprechend und so. Und dann diesen Druck gehst du ja, der macht dich ja kaputt, der macht dich ja krank. Weil wenn du dich von diesen Erwartungen lösen könntest, was, glaube ich, also super schwierig ist und schwierig und kaum zu erreichen, aber wenn du es schaffen würdest, dich von den Erwartungen zu lösen, dann bleibt ja nur dieser innere Druck. Weil selbst wenn ein Selbstständiger den Druck hat und einen Burnout bekommt, und ich möchte das nicht verharmlosen, um Himmels Willen, ne? Ich kenne genug Leute, denen es wirklich in vielen Unternehmen echt dreckig ging nach einigen Jahren. Aber wenn du als Selbstständiger die Erwartung von außen nicht hast und das Ganze so ein bisschen als, übertrieben gesagt, als Spiel verstehst, ja, um aufzuleveln, besser zu werden, schneller zu werden, effektiver zu werden, ne, Gegner schneller zu besiegen, jetzt mal so übertrieben gesagt, dann nimmst du dieses ganze gesellschaftliche Erwartungsding daraus. Es sagt keiner, dass wenn du selbstständig wirst, ein Millionär sein musst. Es sagt keiner, wenn du ein Startup gründest, dass du das die nächste Unicorn wirst. Es ist auch vermessen, das zu denken. Wenn du ein Startup gründest, ist deine Aufgabe, ein Unternehmen zu gründen, was funktioniert und was profitabel ist. Das ist dein Job. Und ob das mit einer Person, zwei Personen, fünf Personen, 100 Personen, 1000 Personen ist, ist erstmal völlig scheißegal. Das ist dein Job. Das ist das, warum du das machst. Du willst Unternehmer sein. Du willst Dinge unternehmen. Du willst was tun. Du willst anpacken. Du willst Entscheidungen treffen. Und da geht es nicht darum, ob du in 2 Jahren einen Porsche fährst. Das ist ein völliger Irrglaube. Und wenn du das aber nicht hast, wenn du das nicht von innen heraus hast, dass du da Bock drauf hast, dann schwöre ich, es gibt bestimmt andere Beispiele, bei denen das anders ist, dann wirst du scheitern. Weil das ist nicht der Sinn, ein Unternehmen zu gründen, ist ja klar, ist das Geld zu verdienen, aber nicht Geld in die eigene Tasche unter Umständen, sondern es ist einfach Mehrwert schaffen, Produkte am Start bringen, betriebswirtschaftliches Handeln, das ist das Spiel, was wir spielen. Und das ist ja das, was uns auch alle fasziniert. Ja,
darf ich das fragen? Ja. Ich fand ein paar coole Aussagen drin. Sind Menschen, die sich Geld besorgen, damit eine Idee verfolgen, das Unternehmen wird zugemacht, weil das Fremdkapital halt irgendwann aufgebraucht ist, sich umdrehen und sagen, war ja nicht mein Geld, machen wir das nächste, sind das Unternehmer für dich?
Oh, jetzt muss ich kurz überlegen,
nein, die kein,
Antwort ja, gut formulieren.
Du darfst lange überlegen, auch kurz, aber weil das, ich finde, das ist eine spannende Grundsatzdiskussion. Ne? Also zu sagen, wir hatten ja eine ganz, wir beide kennen diese Phase noch, ne, wo alle waren irgendwie, wir machen hier Startup und der macht Startup und alle sind Startup und wir sind so Startup und wir sind so innovativ und viele sind gar nichts geworden, viele haben sich Geld einfach geliehen oder geholt, dass die hohe Gehälter ausgezahlt, fette Büros gemietet, noch irgendwie in, irgendwas reingestellt, was irgendwie hip war. Und dann irgendwie, aber es war halt dann doch nicht das Unicorn und die ganz große Idee. Scheitern ist okay, um Gottes Willen, ne?
Ja, absolut.
Aber die Frage ist, dein Bild eines Unternehmers oder einer Unternehmerin müsste ja, so wie du es beschreibst, da gar nicht, das müsste ja wie Nord- und Südpol sein, ne?
Ja, also ich glaube, wenn du eine sehr, sehr gute Idee hast, für die sich ein Investor investiert und der dir sehr viel Geld zur Verfügung stellt, dann verlässt du dieses klassische reine Unternehmertum und wirst, nämlich ist gerade der Begriff in den Kopf gekommen, du wirst dann Geldvermehrer. Und ich glaube, das ist ein interessanter Aspekt, weil ein Investor, dem geht's halt nur ums Geld verdienen, weil deshalb macht er das. Der stellt dir Geld zur Verfügung und der möchte dir heute 1 Euro geben und in 10 Jahren möchte der 1.000 Euro dafür bekommen. So, der will skalieren, der will, dass sein Geld für ihn arbeitet im Moment. Deshalb stellt er dir Know-how zur Verfügung, deshalb stellt er dir Netzwerk zur Verfügung, deshalb stellt er dir Geld zur Verfügung. Nur mit dem einen Ziel, Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn man jetzt zum Beispiel ein gesellschaftliches Ziel erfolgt, nur mit dem Ziel, dass am Ende der Reise mehr Geld auf seinem Konto ist. So. Das ist eine spezielle Art von Unternehmertum, weil es da wirklich rein um die Skalierung ja geht. Es geht um schnelles Wachstum, Good News Flow, wenn du börsennotiert bist oder so, sieht man auch bei diesem ganzen KI-Thema, du musst den Good News Flow aufrechterhalten und du musst alle bespaßen, du musst deine Investoren happy halten. Du musst schnell wachsen, weil Wachstum zeigt, yes, alle haben auf uns gewartet. Du musst am besten viele Angestellte noch zusätzlich einstellen, weil das zeigt aus, dass du wächst, du kommst kaum mit der Arbeit hinterher. Und auch alle Startups haben aber dann diese Phase nach dieser ersten Euphorie, nachdem viel Geld investiert wurde. Irgendwann brauchst du nun mal ein tragendes Geschäftsmodell. Und dann fängt Unternehmertum ein Stück weit an, weil alles Umsatz dieser Welt bringt dir nichts, ja, wenn du am Ende des Jahres musst du irgendwann auch mal Profit machen. So, und klar, für das Silicon Valley ist das nicht immer hundertprozentig wichtig. Hauptsächlich Umsätze steigen und man verkauft eine Idee und der Wert der Firma ist ja auch das, was entscheidend ist. Und das sind alles Sachen, die für einen Solo-Unternehmer oder für kleine Unternehmen mit 2, 3 Angestellten absolut irrelevant sind. Relevant ist, was mache ich an Umsatz? Was kommt hinten raus? A, kann ich meine Leute bezahlen? Wenn ich keine Leute habe, kann ich mich selber bezahlen und bleibt so viel übrig, dass ich damit organisch wachsen kann. Du gehst ja nicht als Solo-Selbstständiger hin. Also ich überlege gerade, wie ich zu einer Bank gegangen wäre in meinem 2. Jahr und sage, Entschuldigung, können Sie mir mal eine 500.000 geben, weil ich wollte jetzt mal wachsen. Dann würden die fragen, ja, wie wollen Sie denn wachsen? Ich würde das machen, das machen, das machen. Und wann erwarten Sie die Umsätze davon? Ja, ich schätze mal so in 8 Jahren. Dann würde ja jede Bank sagen, in meinem Geschäftsmodell hast du, also, sorry, nee, geht nicht. Also du musst das schneller liefern und so. Und so würdest du ja auch keinen Investor überzeugen können. Und ich glaube, dass viele Solo-Unternehmer, die auch Produkte haben, die Dienstleistungen anbieten, nicht in Form von Zeit gegen Geld, sondern Produktdienstleistungen so genau in dieser Situation sind, dass sie zu Startups gucken oder sich davon inspirieren lassen. Aber das ist ein ganz anderes betriebswirtschaftliches Game ist in dem Sinne, weil das sind Geldvermehrer und wir müssen ja Geld erzeugen aus dem Nichts, so ungefähr. Geldverdiener, ne? Also wenn du so vermehrst, das eine ist Geld vermehren, das eine ist Geld verdienen. Aber trotzdem sind das Unternehmer. Ich möchte denen das jetzt nicht absprechen, ja.
Also,
aber ja, klassisches, weißt du, Bodo, ja, klassisches Unternehmertum kommt ja daher, wir sind ja alle mittelalterlich arbeitsgeprägt, so ungefähr. Deshalb hat dieser Arbeitsethos bei uns ja so einen hohen Stellenwert auch in der Gesellschaft, dieses christliche Arbeiten und so. Unternehmertum, da warst du nur mal Händler, hast Waren gekauft und hast Waren verkauft. Und das hast du gemacht und manchmal hast du dir Geld geliehen, manchmal hast du das mit eigenem Kapital gemacht, aber das waren ja alles Leute, die alleine waren. Gab es ja keine Firmen. Das ist ja eine Erfindung der Neuzeit, dass es Unternehmen gibt, wo auf einmal 5.000 Menschen Autos zusammenbauen oder so. Ja, so das Firmen, Konzerne, das ist ja was relativ Neues. Ja, auch Börsenwerte und so weiter und so fort. Von daher schießt das eine das andere nicht aus, aber ich persönlich in meiner sehr romantischen Art bei solchen Themen, richtiger Unternehmer, weil du gerade auch gefragt hast, wie würde ich einen Unternehmer beschreiben? Ein richtiger Unternehmer, wie ich ihn sehe, der ist hands-on, der macht die Sachen selber, der kennt sich im Bereich super gut auf, der hat kein Problem damit, sich die Hände schmutzig zu machen, und der kann alles das, was seine potenziellen Angestellten können, kann er auch. Er übergibt es nur anderen Leuten halt, ja. Und,
aber ich glaube, auch verstanden, ich kurz einen Zusatz, nur bei Mittelalter ist ein langer Begriff, man muss schon wissen, ne? Also Handelsgesellschaften sind natürlich, wir brauchen nicht über die Sklaverei, aber Teehandel und so weiter gab es natürlich schon auch, ja, im 16., 17. Jahrhundert hat das, glaube ich, angefangen, oder 18., ich bin mir nicht ganz sicher, aber das würde man wahrscheinlich, ne, also das hat ja schon irgendwann, das ist ja auch eine Art, ne, ein Umdenken, ich will nicht damalige Revolution sagen, ja, aber
ein Zusammenschluss von mehreren Unternehmern zu zum Beispiel einer Zunft wäre ja das Klassische. Genau, ne? Also es gibt eine Baumeisterzunft, alle Baumeister sind da drin. Damit regulierst du die Preise am Markt und damit kriegt jeder einen Teil vom Kuchen ab. Aber jeder Baumeister als solches ist natürlich ein selbstständiger Unternehmer in dem Fall.
Werbung.
Jeder Tag eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter. Lerne weiter Hürden kennen, doch bleib niemals stehen und komm zu uns. Erzähl uns doch von deinen Problemen. Keep it rolling, vom Projektmanagement zum Controlling. Ressourcenplanung, nichts gewinnen, everything is flowing. Idee überragend, Budget überzogen. Nicht mit uns, denn hier werden Probleme behoben. Wir sind Avery, für jede Agentur, egal wie groß. Die passende Lösung, Prozesse laufen hier makellos. Der Marktführer der Dachregion, das Beste für dich. Denn mit unseren Tools hast du alles fest im Griff. Kannst mit deinem Team gemeinsam Ziele anvisieren. Kassiere statt blamieren und Profite maximieren. Geh auf Avery.io und lass uns offen besprechen, welches Tool gut zu dir passt. Du kannst auch kostenlos testen. Ja.
Werbung Ende.
Patrick, jetzt arbeitest du ja für die Musikindustrie. Oder in der Musikindustrie. Ja. Und momentan sind viele Skandale. Ich nehme mal den einen, der gerade, glaube ich, viele so irgendwie umtreibt und nur viel im Social-Media-Bereich liest und hört. Das ist das ganze Thema P. Diddy oder Puff Daddy oder
ja.
P, was weiß ich. Wie schaust du da drauf?
Also zum ersten Mal beeinflusst mich das in meiner Nische der Library Music nicht so stark, weil wir ja weniger mit Stars zu tun haben. Ich glaube, dass diese Art von Skandale ja nicht nur die Musik betreffen, sondern viele, viele anderen Industrien auch, weil wir natürlich Stars und Sternchen eine extreme Aufmerksamkeit schenken. Durch Social Media hat sich das natürlich noch mehr verstärkt. Und diese Skandale gab es höchstwahrscheinlich schon immer. Heute kann man sie aber nicht mehr so stark unter den Teppich kehren. Wenn sowas, keine Ahnung, in den 50ern passiert ist oder so, na hey gut, höchstwahrscheinlich hast du da 5 Reporter bestochen oder so und dann war das Ding halt durch. Ne? Heute kannst du diese Wellen nicht mehr aufhalten. Und mal abgesehen davon, ob die Welle dann richtig ist oder nicht, wir haben ja auch oft schon erlebt, dass ein Skandal herbeigeredet wurde und sich dann hinten raus herauskristallisierte, dass es gar nicht so war. Aber die Musikindustrie ist natürlich ein bisschen anfällig dafür, weil du natürlich mit Stars zu tun hast, die Stars sind halt, ne? Die sind halt was Besonderes, weil sie halt jeden Abend große Hallen füllen, große Bühnen füllen. Und das macht dich höchstwahrscheinlich auch ein Stück weit, das war ja, glaube ich, in dem Skandal auch so ein großes Thema so in der Presse, das lässt dich vermuten, dass du über den Dingen stehen würdest und den weltlichen Gesetzen sozusagen nicht unterliegst. Ich möchte nicht sagen, dass das jetzt in dem Fall, weil ich bin da jetzt nicht so tief drin auch. Ich glaube, das ist immer die Gefahr, wenn du zu groß wirst und zu viel Aufmerksamkeit irgendwie bekommst, dass bestimmte Regeln nicht für dich gelten. Das ist in der Politik so, das ist im Startum so. Das sieht man immer wieder überall. Was ich krass finde zurzeit in der Musikindustrie ist, dass sich, wie wir mit Menschen als Künstlern umgehen, so ein bisschen verändert hat in der Hinsicht. Also es war ja schon immer so, dass du 10 Bands suchst sozusagen und du weißt von vornherein, eine davon wird erfolgreich und die 9 anderen verheizt du eigentlich. Also so wurden ja immer schon Stars gemacht. Heutzutage ist es aber so, dass dieser Prozess viel, viel schneller ist. Also wir haben ja viel, viel mehr Musik einfach im Angebot, viel mehr Bands, viel mehr Künstler. Und auch wenn sich der Markt liberalisiert hat, weil du als Künstler selber, ne, auf alle Plattformen kommst und digital Platten verkaufen kannst, haben wir durch den ganzen Social Media Einfluss viel, viel stärker dieses Steigen und Fallen. Also du hast Leute, die schnell kommen und dann hörst du manchmal auch nichts mehr von denen. Ja, und dieses Startum von früher, ne, du hast einen Star, keine Ahnung, ich sagte mal, Elvis Presley oder Ray Charles oder so, die kommen und die bleiben, solange bis sie sterben halt.
Boah, das sind Ikonen.
Ja, so, das sind Ikonen und die bleiben. Und ich glaube, dass diese Ikonen vielleicht weniger werden, weil einfach der ganze Konsum von Musik einfach viel, viel schneller ist. Also ich kenne es ja selber von mir, der in dem Bereich arbeitet und musikaffin ist und aufgrund meines Jobs einfach extrem viel Musik auch hören muss. Ich sehe das ja selber, wie mein Hörverhalten bei Streaming-Plattformen ist. Ja, also ich höre eine Nummer, dann bookmarke ich sie, ich weiß teilweise gar nicht, wer die singt. 5 Wochen später sehe ich, ach cool, das singt ja der und der, ach von dem ist doch die Nummer, deshalb kam mir die Stimme so bekannt vor. Das ist total absurd, aber dieses Verhalten, wie wir Musik konsumieren, hat sich ja komplett verändert. Früher, ich weiß noch, in meiner Jugend, in meiner Hip-Hop-Jugend sozusagen, da hat man diese Vinylplatten noch stundenlang angeschaut und hat nur das eine Album von dem einen Rapper gehört und vielleicht noch ein zweites von jemand anderen und so. Und die hast du rauf und runter gehört. Da waren die Lieder ja auch noch länger. Heute sind die ganzen Lieder ja noch 2 Minuten bei Spotify, ne? Weil man herausgefunden hat, okay, länger als 2 Minuten darf so ein Lied bei Spotify nicht sein. Dann gehen deine Streaming-Einnahmen zurück, weil hört eh keiner zum Ende. Ne? Weil
du ja ist es so?
Ja. Es hat schon,
also
es hat schon
einen spezifischen Grund. Also im Endeffekt wie bei Social Media, also ein bisschen... Am Anfang waren es immer 3 Minuten.
Wichtig ist, dass die Leute den Track zu Ende hören. Ja. Das ist so, du musst bis zum Ende kommen. Das gibt dir einfach nochmal, es gibt dir einfach nochmal einen Boost. Und deshalb siehst du halt, dass Digitalveröffentlichungen immer kürzer werden. Und früher war es ja so, ne, bei coolen Albumveröffentlichungen, da hattest du irgend so ein Intro, dann hattest du so Interludes, wo irgendeiner irgendwas labert und so. Das war dann eine schöne Part. Also, war so ein bisschen Storytelling und so. Ne, das gibt's heute weniger. Weil es ist stärker Single-basiert geworden, es geht um einzelne Tracks, weniger Alben, manche Künstler bringen sogar nur Singles raus und das hat sich einfach ein bisschen verändert. Muss nicht unbedingt sein, dass das eine schlechte Veränderung ist, aber wenn ich es vergleiche mit, wie das früher mal war, ne, damals war alles besser, spricht das damalige mehr meine romantische Seele an, aus der kommerziellen Sicht ist das vielleicht heutzutage zielführender, ne? Du kannst, also heute machst du Hits ja auch anders, ne? Indem du heute zum Beispiel, TikTok ist dafür ein ganz gutes Beispiel, wenn du heute ein Major bist, dann machst du halt eine große Kooperation mit einigen TikTok-Influencern, die diese Nummer halt in ihren Videos vorstellen, machst von mir aus eine Tanz-Challenge dazu oder die sagen, hey, der und der hat eine neue Platte rausgebracht, die ist voll cool und so. Und dann kannst du dir sicher sein, dass deine Zahlen steigen. Du musst natürlich auch mit solchen Elementen arbeiten, weil natürlich den Verdienst, den du pro Stream hast, ja wesentlich geringer ist als zu früher, wo du eine CD verkauft hast von einer Person. Und das führt dazu, dass es einfach schnelllebiger geworden ist.
Wer sind deine klassischen Kunden? Das haben wir auch gar nicht heute.
Ne? Ja, also meine klassischen Kunden bei RipQ sind tatsächlich TV-Produktionshäuser, also größere Produktionsfirmen, aber auch kleinere Agenturen bis hin zum freien Redakteur, Realisator, der dann sozusagen auf Drehs und dann einen Beitrag, keine Ahnung, fürs ZDF zum Beispiel schneidet. Das sind so die typischen Kunden, die brauchen alle Musik, die brauchen Hintergrundmusik. Wenn man heute den Fernseher einschalten würde und 5 Minuten schaut, hast du eine gute Wahrscheinlichkeit, dass du eine Nummer von uns im Hintergrund hörst halt, von RipQ. Und das sind die klassischen Kunden.
Wo findest du die Künstler?
Ja, also...
Oder vielleicht nur mal für mich, ja. Du machst ja nicht selber Musik, das genau. Habe ich verstanden, sondern du bist... Beschreib mal, was du dann, wie du das machst vielleicht.
Ne? Ja, also jemand anderes würde ich jetzt sagen, ich bin Musikverleger. Ja. Ich verlege Musik und bin Rechteinhaber dieser Nummer und handle am Ende des Tages mit diesen Musikrechten. Ist mal einfach gesagt. Der Job ist natürlich komplizierter, weil wir auch Label sind. Wir arbeiten also mit Komponisten, Produzenten zusammen, wo eine Idee von mir kommt. Wir brauchen zum Beispiel ein Album für ein plakatives Beispiel, Kochsendungen. Kochsendungen haben meistens so ein bestimmtes musikalisches Profil, was man sich gut erdenken kann und auch weiß, okay, da geht's hin. Ne? Wir haben bei manchen Shows diese Spannungselemente, wenn eine Jury entscheidet, ob der Löffel jetzt gut war oder nicht und ob sie jetzt was sagen oder nicht und ein Hektik in der Küche. Ne? Das sind so Sachen, die immer wiederkehren. Und dann versuchen wir halt ein Konzept zu entwickeln auf Papier, was ich halt dem Komponisten dann erklären kann, dem Produzenten erklären kann und sagen kann, guck mal, so und sowas suchen wir musikalisch für die und die Sendungen, die jetzt gerade im TV laufen oder im Streaming, lass uns dazu ein Album machen. Und dann geht der kreative Prozess los, diese Person schreibt die Lieder, dann gebe ich Feedback von meiner Seite, die eher so aus Kundenperspektive ist, also guck mal, das passt nicht auf Schnitt, wir müssen ja an Edit Points arbeiten, falsche musikalische Dramaturgie, bildet nicht die Stimmung ab, wie auch immer. Weil das kann ich, auch wenn ich kein Instrument spiele, ich weiß, wie Musik zu Schnitt einfach funktioniert, das macht jahrelange Erfahrung, und weil das ja so ein Studium-Hobby sozusagen von mir war. Und so entsteht dann ein Album, und das Album geht dann halt an die Kunden, und die können dann entweder entscheiden, ob sie es halt nehmen oder nicht. So. Und das heißt, du hast die Kreativen, die die Musik produzieren, auf der anderen Seite, und die Kreativen, die die Musik verwenden. Und ich bin, ich sage immer, ich bin der Übersetzer der beiden Welten. Ne? Wenn jemand, genau, wenn jemand aus dem Schnitt dem Komponisten Musik erklärt, geht das meistens schief, weil die eine unterschiedliche Sprache haben. Das ist übrigens ein Punkt bei der Erstellung von Musik mit KI, der halt spannend ist, weil andere da Welten aufeinandertreffen. Du kannst Musik unterschiedlich beschreiben, und Musik zu beschreiben ist, als würdest du Architektur tanzen wollen. Das ist extrem schwierig, und ich merke das halt immer auch mit Musiknutzern, wenn ich mit denen spreche und die beschreiben mir dann, was für eine Musik sie suchen, fällt es der anderen Seite immer sehr, sehr schwer, genau zu beschreiben, was sie will, weil zum einen gehören natürlich technische Aspekte dazu, also Instrumentierung, welche Instrumente will ich, was für ein Genre will ich was Klassisches, Piano, Solo, keine Ahnung, Trailer-Musik oder irgendwas Witziges, das muss ich ja erstmal wissen, was das ist, was ich suche in meinem Kopf, und dann Stimmungen. Und wenn du jetzt sagst, spannend, hast du was anderes im Kopf als ich. Oder wenn du sagst dramatisch, habe ich, das sind immer so, ne, so einzelne Buzzwords, die funktionieren halt nicht. Deshalb muss man da so ein bisschen so ein Gefühl für entwickeln. Und das mache ich zum Beispiel auf Kundenseite dann halt einfach oft, dass wir Konzepte haben zur Produktion oder zu größeren TV-Kampagnen oder so, wo es einfach darum geht, ja, welche Musik passt denn hier eigentlich? Und das ist natürlich cool für mich, weil da habe ich eine Wiese, da kann ich aus diesem Erfahrungsfundus schöpfen an vielen Produktionen, die wir gemacht haben, auf der musikalischen Seite, wie aber auf der Bewegtbildseite, zu sagen, guck mal, das ist ein Ansatz, zum Beispiel für diese Promo für deinen neuen Film, der um 20.15 Uhr läuft, den könntest du mal verfolgen, weil das erzählt auch der Film und so weiter und so fort. Und dann merkst du auf einmal von der anderen Seite, hey, cool, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ja. Und dann weißt du, okay, cool, dann gehst du zufrieden ins Bett und denkst du so, okay, easy, ja.
Sag mal, wo geht das Stichwort KI, du hast es gerade selber angesprochen, wo geht die Reise hin in der Musikindustrie, auch mit Schwerpunkt oder Blickwinkel künstliche Intelligenz?
Ja, super schwieriges Thema, ne?
Darf ich kurz was sagen, weil ich es echt gefeiert habe. Gestern habe ich ein Video gesehen von, da hat Tupac, tot, ja, ein Song von Eminem gerappt. Eminem hat sich richtig, ich fand's Monster. Also richtig geil, ne? Aber es ist natürlich, musst du jetzt gleich erklären, ne? Aber ich wollte nur das kurz einwerfen, damit du weißt, warum ich es auch frage oder wie ich. Ich find's gerade super.
Ja, total, ist es auch, ja.
Aber was macht das, ne? Also du hast vorhin ja auch das Thema Urheberrecht. Was macht das eigentlich mit dem Künstler? Was macht das mit dem Mensch? Also Künstler, Mensch sozusagen,
Ja, also ich tue mich generell, da stecke ich vielleicht zu tief in dem Thema einfach drin, was auch KI angeht. Ich tue mich natürlich erstmal schon mit dem Begriff Intelligenz so ein bisschen schwer halt, weil das, was wir zurzeit sehen, also wir definieren Intelligenz immer anders, ne? Und Intelligenz heißt erstmal nur, dass ich in der Lage bin, Wissen abzurufen und vielleicht noch kognitive Verbindungen herzustellen.
Mhm.
Ne? Dann gibt es aber noch ganz andere Intelligenzen. Ne? Also es gibt die soziale Intelligenz zum Beispiel, wo jetzt Empathie dazu gehören würde. Dieses menschliche Schachspiel, ne? Das lernt man halt auf der, ich sag mal, in Anführungsstrichen auf der Straße oder im Meetingraum oder im Kindergarten, menschliches Schachspiel, soziale Interaktion, was muss ich tun, damit mein Team hinter mir steht, Motivation und so. Ich glaube, das sind Sachen, die dazu nicht gehören. Das ist so, ich glaube, auch Menschen vorbehalten, weil es halt so soziale Interaktion ist. Und dann haben wir ja im KI-Umfeld diese leichte Aufteilung zwischen generativer KI halt, die etwas generiert, was Neues fasst, und analytischer KI, die jetzt eher in der Wissenschaft eingesetzt werden würde. Und bei der generativen KI ist es so, deshalb erzähle ich das wegen dem Urheberrecht. Du musst eine künstliche Intelligenz, und du hast ja das Thema jetzt oft schon hier im Podcast gehabt und so, du musst der künstlichen Intelligenz irgendwie Daten zur Verfügung stellen. So, weil sonst kapiert die ja erstmal gar nicht, was sie machen soll. Das ist ja so wie ein Gefäß, das fülle ich mit Daten und der muss sich jetzt irgendwas beibringen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt über Musik sprechen würde, muss ich der KI erstmal erklären, was das Genre Rock ist und was das Musikgenre Rock so besonders macht. Es ist ein großes Genre mit sehr, sehr vielen Untergenres. Das heißt, ich muss der KI erklären, was die Untergenres bedeuten. Jetzt passiert aber Folgendes. Du kannst eine KI ja nicht einfach einen Titel geben und sagen, das ist Rockmusik, weil der versteht ja gar nicht, was er mit den Daten tun soll, mit dem Audiofile. Der kapiert das gar nicht. Das heißt, du musst wiederum ein Sprachmodell dann nehmen, um zu halt verstehen, okay, guck mal, wenn die Gitarre so und so gespielt wird, dann gehört das zum Genre Rock. Ne, so erstmal nur, die KI muss ja erstmal lernen, wie das alles zusammenhängt. So. Und dafür brauchst du sehr viele Daten. Und da kommt das Urheberrecht ins Spiel. Weil bisher ist es ja so, dass keiner von den KI-Entwicklern, sag ich mal, jemals einen Urheber gefragt hat, darf ich das überhaupt in die Maschine reinpacken? Darf ich das überhaupt zum Lernen benutzen? Jetzt beruft man sich in der Szene immer darauf, naja, Inspiration, der Mensch lässt sich ja auch immer inspirieren und Kreativität besteht ja auf Inspiration, aber das ist ein anderer Prozess, der hier vonstatten geht, weil du ja hier klare Matches einfach erzeugst, ne? Auch von Bands oder Musikern, die irgendwie ein Genre geprägt haben oder so. Das heißt, wir sind hier schon sehr in so einem Style-Alike-Modus unterwegs, ne? Also wenn ich einen Stil von etwas interpretiere und da brauchst du. Und das ist ja das, worauf wir alle hoffen, sozusagen in der Kreativindustrie, dass es Regelungen gibt, dass es gesetzliche Regelungen gibt unter Umständen, die das Urheberrecht wieder stärken, hinsieht sich darauf, dass du nicht einfach alles nehmen kannst und in so eine Maschine reinpacken kannst, ja. Um der dann beizubringen, was zum Beispiel wie Nirvana klingt, als Beispiel. Um dann zu sagen, schreib mir mal ein neues Nirvana-Album. Das geht natürlich nur, wenn der Urheber sagt, ja, okay, du darfst das benutzen, um deine Maschine zu trainieren. Ja,
das heißt, das, was wir da bisher hören oder rauskommt, ist eigentlich rechtlich in einer vollständigen, musikseitig jetzt in einer völligen Grauzone, eher also sogar, alle, eher sogar, ja. Also kriminell ist ein hartes Wort, aber.
Nein. Es ist so, dass es dafür ja keinen rechtlichen Rahmen gibt, daher ist es nicht kriminell. So, das ist, wenn es einen rechtlichen Rahmen geben würde, der wird aber sicherlich bald kommen, dann wäre es kriminell. Und was ist aber etwas, was wir in der Digitalwelt, ist ja nichts Neues. Dass wir Daten einfach anzapfen und niemanden um Erlaubnis fragen, was wir mit den Daten machen, sondern das macht man erst und dann never ask for permission, just for forgiveness, dann gibt's irgendwie einen Rechtsstreit, dann stehen große CEOs vor irgendwelchen großen Gerichten, rechtfertigen sich und dann gibt's ein Gesetz und dann macht man das nie mehr. So, die Katze ist aber ja schon im Brunnen gefallen, weil die Daten sind ja ein Stück weit schon drin.
Aber nochmal kurz zurück, ne? Also du sagst, ich meine, das hat ja auch einen Charme. Sorry, ich muss das. Ja, ich war ja auch, wir beide, klar, Rap, aber auch Nirvana war sicherlich auch eine der prägenden Bands meiner Kindheit oder Jugend. Man könnte die Maschine also füttern und sagen, mach mal hier ein neues Nirvana-Album draus.
Klar. Also ich bin felsenfest davon überzeugt und von dieser Illusion.
Wird es kommen? Was meinst du?
Ja, bestimmt. Ja? Also ich glaube,
und wer vermarktet die Dinger dann?
Ja gut, der Rechteinhaber. Der Nirvana halt. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ne? Also.
Aber das heißt, man könnte Beatles, alles Mögliche, man könnte jetzt unendlich fortschreiben. Ja, große. Du hast vorhin von Ikonen in der Musik gesprochen. Ne? Und man könnte jetzt eigentlich unendlich weitere Alben produzieren. Das hat ja auch was. Das ist irgendwie auch. Ich finde es ja auch schön. Ja. Gibt natürlich kaum noch Raum für neue Künstler dann wahrscheinlich, ne?
Also du hast viele Problemfelder jetzt gleichzeitig aufgemacht. Ich versuche dich jetzt alle irgendwie in meinem Kopf
Problemonkel,
gerade, ja. Genau, in meinem Kopf irgendwie zu sortieren. Ich fange mal hinten an mit den, also technisch ist es möglich. Technisch wäre es sogar jetzt schon möglich. Ob sich das genauso anhört, mag ich zu bezweifeln, weil es ja bestimmte Besonderheiten gibt bei bestimmten Bands, die sehr schwer zu imitieren sind.
Gib mir kurz eine Frage dann. Wieso schaffen die das dann bei diesem Rap-Song, den ich gestern gehört habe, von Eminem mit der Tupac-Stimme da drauf?
Ja, das ist ja, also das funktioniert, aber wenn du jetzt ganz genau analytisch hingehen würdest, würdest du schon Unterschiede erkennen. Aber für dich als Konsumenten macht das überhaupt keinen Unterschied. Ne? Wird das kommen? Ja, es wird kommen. Aber das Ding ist halt, worauf ich hoffe, aus Konsumentensicht ist halt, du weißt aber, dass die nicht mehr da sind. Du weißt, dass es nicht Tupac ist. Du weißt, dass es nicht Nirvana ist. Du weißt, dass es nicht Ray Charles ist. Und das, glaube ich, ist ein künstlerischer Aspekt.
Aber wir machen doch bei Ray ABBA gerade war jetzt ja auch dann diese Hologrammkonzerte.
Mhm. Ja.
Da nichts anderes in Grün, oder?
Gehen die Leute auch hin.
Ja, aber du sagst, du hoffst, dass es nicht kommt, aber es ist ja eigentlich schon da, oder?
Ja.
Nein? Sag.
Ja, ich muss, also das Problem ist, bei mir schlägt dieses romantische, kreative Herz natürlich in der Brust und ich weiß aber auch, dass bestimmte Entwicklungen nicht aufzuhalten sind. Ja, generative KI, egal in welchem Bereich, ob Bild, Text, Bewegtbild, Musik, wird ihren Einzug erhalten und die Prozesse, die wir bisher kennen, nachhaltig verändern. Ich denke noch nicht mehr so sehr zum Negativen, wie dystopische Fantasien vermuten lassen würden. Ich glaube aber, dass viele Sachen anders funktionieren werden. Aber, und das weiß ich auch von vielen Leuten, die in Unternehmen arbeiten, die mit KI zu tun haben oder KI-Unternehmen direkt aus der Musik aus, es gibt auch so bestimmte Grenzen, die man jetzt noch nicht lösen kann. Die wird man bestimmt in 10, 20 Jahren lösen können, aber zum Beispiel, ich habe da immer ein schönes Beispiel für sehr abstrakte Dinge. Also zum Beispiel, wenn du etwas Neues zu erzeugen, basiert ja nicht auf alten Dingen. Was wir jetzt gerade sehen, ist immer, auch wenn das für uns neu wirkt, wenn da ein Bild rauskommt bei Dolly oder so, ist das neu, aber es basiert auf Daten, es basiert auf alten Sachen. Also wir haben jetzt noch nicht den Sprung, es wird zwar was Neues geschaffen, aber es ist keine neue Musikrichtung. Ne? Zum Beispiel, das ist ganz lustig, weil wir dazu jetzt ein Album gemacht haben, es gibt in den USA ein neues Musikgenre, das passiert ja nicht so oft, das heißt Gangstergrass. Ja, das ist eine Mischung aus Bluegrass, also eine Unterform des Countrys und Hip-Hop und Rap. Es ist total geil, eigentlich gibt es auch nur zwei Bands, die das machen und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass so wie die Jungs es machen, eine KI nicht von alleine darauf kommen würde, das betone jetzt extra von alleine, das heißt nicht, dass man das nicht prompten könnte, dass man das eine KI nicht irgendwie versuchen könnte zu entlocken, darauf kommen würde. Aber eine KI würde darauf kommen. Und das Wichtige ist auch, weil du gesagt hast, als Ergebnis, du feierst das Ergebnis und so, das ist auch so immer so ein Irrglaube, höchstwahrscheinlich von vielen, vielen Leuten, wenn sie über KI denken, so, ich drück da drauf und dann kommt das raus. Und das ist ja tatsächlich nicht der Fall, sondern du hast ja Leute, die für diese Showcases die Aufmerksamkeit erregen wollen, ähnlich ist es ja bei Sora gewesen, die sehr, sehr lange daran rumprompten, sehr, sehr lange Befehle der KI geben, dass genau dieses Ergebnis rauskommt. Denn jeder, der mal eine KI nutzt, egal ob das, was ich gerade sagte, Firefly ist oder irgendein anderes Bildgenerierungstool, Dolly oder sonstiges. Das erste Ergebnis ist meistens nicht geil. Also es ist nicht so, dass du da was bekommst und sagst, oh cool, geil, das nehme ich gleich. Das ist genau das, was ich gesucht habe, weil es natürlich schwierig ist, dieser Übersetzungsprozess. Was willst du, Maschine? Du musst immer tweaken und so weiter und so fort. Also immer wieder anpassen, um zu dem passenden Ergebnis zu kommen. Ja. Und jetzt gibt's ja einige Musik, KI-generierte Musikanbieter, so heißen sie, glaube ich, im Fachjargon. Da gehst du hin und würdest sagen, 50s Jazz Track from Germany. So, und dann würde der dir versuchen, da irgendwie so einen Track zu schreiben, der nach 50er Jahren Jazz klingt. So, das war so ein Beispiel, was ich mal jetzt in meiner Bubble, in meiner Musikbubble sozusagen gehört und gesehen habe. Und natürlich feiern die Leute das. Ja, klar klingt das ein bisschen wie. Aber wenn man sich damit ausklingt, ist halt eben nicht wie. So, das ist halt so. Das Roboterprodukt auch ein Stück weit, ne?
Ist vielleicht, aber ich meine, ich glaube, versuchen wir eine Brücke zu bauen, ne? Ich glaube, ne, wenn man so diese Werbetexte oder Texte an sich, machen wir es so rum, ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass diese Profession wahrscheinlich ja ziemlich einen Einschnitt durch KI erlebt, ne? Oder durch die Möglichkeiten der Prompts. Aber, oder nicht aber. Und ich glaube auch, dass das eben in der Musik so ist. Du wirst halt viel schneller Musik produzieren können. Viel mehr auch, und vielleicht auch das, was du gerade beschrieben hast mit dem Gangstergrass, ne? Ja, du musst füttern. Es kommt, ne, die Maschine ist ohne uns und ohne die Daten natürlich überhaupt nicht kreativ, ne? Das weiß ich auch. Aber du hast natürlich, du kannst einen immensen Output erhöhen. Wir sind jetzt eh schon in einer ziemlich überladenen Industrie, wahrscheinlich auch in der Musik, ne? Es ballert ohne Ende ja immer wieder rein, ne? Und das ist für junge Künstler oder für viele ganz schwer, das überhaupt noch gehört oder gesehen werden, obwohl sie tolle Sachen machen. Aber ich glaube, dass diese Masse halt extremer wird. Und die Frage, die ich mir stelle, wie stellt sich ein Unternehmer wie du diesbezüglich dann auf? Chance oder Risiko?
Ja. Kann ich ganz kurz vorher noch so einen kleinen philosophischen Einwand wagen?
Hau rein, also
wirklich,
mein Lieber.
Jetzt, weil das liegt mir bei dem Punkt wirklich auf dem Herzen. KI, so wie wir sie kennen, ist extrem ergebnisorientiert. Ich will auch versuchen zu beschreiben, was das bedeutet. Wir kriegen ein Ergebnis und je stärker die KI wird, je besser die KI wird, denken wir, dass dieses Ergebnis richtig ist. Wir sind sowieso schon in einer extrem ergebnisorientierten Gesellschaft unterwegs. Schule, das Ergebnis ist das Zeugnis, die Note. Wie ich zu dieser Note hinkomme, welche Entwicklung ich zu der Note mache, ist völlig irrelevant für die Leute. Es geht nur um Ergebnisse. Weil dein Beispiel mit den Werbetextern, ich gebe einer fortschrittlichen KI, die wir jetzt noch nicht haben, aber vielleicht in 15 Jahren, den Auftrag, schreibe mir einen Werbetext. Und ich werde denken, dass genau dieser Werbetext das richtige Ergebnis ist. Und ich meine aber, und das beantwortet dann auch hinblicklich deine Frage gleich schon ein bisschen, ich meine aber, dass es eben nicht das richtige Ergebnis ist. Weil bei jeder Art von Kreativprozess ist nicht das Ergebnis entscheidend, sondern der Weg dahin. Weil auf dem Weg dahin, bei jedem Kreativprozess, durchläufst du Irrwege, findest neue Sachen, hast neue Ideen, reicherst an, nimmst weg, lässt dich inspirieren, findest heraus, das passt doch nicht. Du musst jemand anderes ins Studio holen, der das besser kann und so weiter. Also der Weg ist entscheidend. Beim Texten ist es genauso. Der erste Text, den du schreibst, ist meistens nicht der, der es wird. Du schreibst einen Text, lässt ihn ruhen, lässt ihn atmen, schreibst ihn nochmal um, hast eine neue Idee, sprichst mit dem Kunden, doch was anderes. Und auf einmal hast du eine Idee, die der Kunde vorher gar nicht hatte und genau diese Idee wird's am Ende. Aber wenn der Kunde die KI prompt, hat er die Idee gar nicht. So, und das ist der Irrglaube, dass das Ergebnis der KI das richtige Ergebnis sei. Denn der Weg, nochmal, der Weg zu dem Ergebnis offenbart ganz, ganz viele neue, andere Möglichkeiten, die viel, viel zielführender sind als das Ergebnis. Und das kann die KI einfach nicht. Und lasst mich gerne eines Besseren belehren, ruft mich gerne an, schreibt mir eine E-Mail, dass eine KI genau diesen Weg geht. Und das ist ja das, was menschliche Kreativität auch ausmacht. Diese ständige Hinterfragen, Verbessern, Kleinarbeit, Tweaken, Machen, Tun, neue Dinge erforschen, ne? Bei der Musik vielleicht eine Einstellung am Mikrofon anders machen und so weiter und so fort. Und von dieser Ergebnisorientierung, das ist so für mich so die größte Gefahr, die ich auch sehe bei KI für unsere Gesellschaft als solches, um jetzt mal ganz tief so irgendwie in die Philosophie abzutauchen, dass wir uns von dem lösen, was uns Menschen, wenn wir über Intelligenz sprechen, eigentlich ausmacht. Und es ist nicht das Wissen abzurufen oder Wissen zu haben, sondern es ist die Weisheit, die wir uns aneignen in unserem Leben. Und zwar die Weisheit basierend auf Erlebnissen, die wir haben, Menschen, die wir kennenlernen, Dialoge, die wir führen, Hindernisse, die wir überwinden, Drucksituationen, aus denen wir rausgehen. Das fließt in unsere gesamtheitliche menschliche Intelligenz ein und das ist ja auch die Intelligenz, die wir weitergeben. Deshalb spricht man immer davon, dass ältere Menschen weise wären und die geben das weiter. Und wenn ich jetzt lese, dass eine KI eine andere KI entwickelt, dann muss ich immer herzlich lachen, weil genau das tut sie nicht. Das, was uns Menschsein eigentlich ausmacht, ja, dieses Fühlen, dieses Berühren. Wenn ein Sänger auf der Bühne steht und ein Lied singt, kann dich das zu Tränen rühren. Es kann Erinnerungen in dir hervorrufen. Es kann Bilder zum Vorschein bringen, die du jahrelang vergessen hast. Und das ist ja das Schöne an Kunst, an Kreativität und in der Interaktion zwischen Menschen. Und das ist echt wichtig, dass wir uns die Frage stellen, jeder Einzelne, der mit KI arbeitet, als Anbieter von KI, aber auch für jemand, der KI benutzt, was sind wir bereit, als Menschen zu geben, von unserem Menschsein und das einer Maschine zu geben und was wollen wir uns behalten? Wenn wir jetzt die KI feiern für ihre neuen Inhalte, die sie generiert und denken, dass das Ergebnis ist, der Status quo, so sieht Kunst aus, dann berauben wir uns schlichtweg genau dieser Kreativität, die jedem von uns innewohnt. Welcher junge Kunststudent fängt denn dann noch an zu malen und Werke auszustellen? So, wenn er weiß, er konkurriert gegen eine Maschine, die alle für gut halten, was ist denn das menschliche Erzeugnis noch wert? Und ich glaube, das ist so ein super schwieriger Punkt, den wir uns langsam annähern müssen, um herauszufinden, was passiert da. So, jetzt zu deiner ursprünglichen Frage. Chance oder Risiko, weil ich bin ja jetzt abgedriftet. Ich sehe KI definitiv als Chance, als Unternehmen. Ich kann auch sagen, warum. Gerade für mich. Ich habe ja mehrfach gesagt, ich bin Solo-Unternehmer. Das heißt, eine KI ermöglicht mir auf einmal, noch mehr Arbeit zu machen, ohne dass ich andere Menschen dafür brauche. Finde ich total charmant, die Idee. Ich habe zum Beispiel, es gibt so ein Kölner Startup, die tracken sozusagen deine Aktivitäten am PC und können daraus wiederkehrende Arbeiten ableiten, die dann ein separater Angestellter für dich macht. Ja, man muss sich das so vorstellen, also dein ganzer Screen wird getrackt, alle Browserfenster, die du aufmachst, was du wo für Daten links und her schiebst und so. Und so lernt eine KI, was du eigentlich tust an Prozessen. Und dann kann ich mich klonen in dem Moment. Es gibt so Aufgaben bei mir, das sind so 3 Stunden, 4 Stunden vielleicht im Monat. Die muss ich wirklich noch händisch machen, weil das Systeme sind, die nicht miteinander operieren. Das heißt, ich muss 2 Browserfenster aufmachen und muss dann klassisch Copy-Paste, ne, STRG-C, STRG-V, hin und her schieben. Ey, wenn das eine KI für mich machen würde und ich mich klone in dem Moment, geil, da gewinne ich ja 4 Stunden Zeit, die ich für andere Dinge einsetzen kann. Mega. KI zum Beispiel in der Musiksuche. Ich habe vor 1,5 Jahren in meinem eigenen Podcast ein Interview mit einem führenden KI-Unternehmen geführt, die so Similarity Search heißt das bei uns, also Vergleichssuche. Ne? Du schickst einen Titel hoch in die KI und der schickt dir passende Titel zurück. Dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen in dem Gespräch und da kam uns dann die Idee oder ich weiß nicht genau, von wem die Idee kam, auch von mir oder ihm ist auch jetzt wurscht, kam die Idee, ey, wie geil wäre das eigentlich, wenn du eine KI hättest auf Basis zum Beispiel des RipQ-Katalogs, die in der Lage wäre, ein Stück an bestimmten Stellen anzupassen. Also zum Beispiel ein bestimmtes Instrument zu verlängern, mehr Fläche zu schaffen, einen Höhepunkt genau auf die Stelle zu setzen, wo sie im Schnitt brauchst, ohne dass der Komponist das schreiben müsste, weil der Komponist halt die fertigen Titel liefert. Die KI kann anhand der Titel halt analysieren, okay, da sind wir unterwegs, das sind die Instrumente. Das wäre ein mega Mehrwert für den Kunden, weil der Kunde einfach sagen kann, hier, ne, das und das brauche ich an der Stelle basierend auf dem Titel. Oder zu Hass zum Beispiel, das wäre zum Beispiel aus Urheberrechtssicht auch super interessant und neues Geschäftsmodell. Auch für uns zum Beispiel, du hättest eine KI-Musikgenerierung auf Basis deines eigenen Katalogs. Ja, also ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, einen Komponisten, der schreibt 10 Spannungsalben, aber da ist jetzt kein Track dabei, den der Kunde jetzt will für seine spannende Szene in der Kochshow. Und dann könnte die KI aber sagen, schreib mir den passenden Titel anhand dieser Tracks. Und da wäre aber auch klar, wo das Urheberrecht liegt, weil das Urheberrecht würde dann bei dem Komponisten und bei dem Verlag liegen. Und wenn er sagen würde, mach das aus den Titeln von dem und dem Komponisten, dann würde sich das Urheberrecht teilen, als hätten die zusammen den Song geschrieben. Und dann ist alles easy, weil dann ist es klar. Das ist dann so ein abgegrenzter Bereich, der rechtlich vollkommen okay ist.
Den man ja auch schon gelernt hat, ne?
Also genau, das was ja auch cool ist.
Das muss man eben auch sagen.
Und da sind extrem viele Chancen, aber ganz kurz, das Risiko sehe ich tatsächlich für mich weniger, weil wir doch sehr, sehr spitz unterwegs sind. Aber das Risiko ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Sobald du höchstwahrscheinlich ein Unternehmen hast, wo du eine Dienstleistung anbietest, wird es in Zukunft, und in Zukunft meine ich in 5 bis 10 Jahren, diese Dienstleistung einem anderen Unternehmen zu verkaufen, wenn diese KI das auch kann. Weil die meisten Unternehmen nicht, weil wir hatten ja gerade die Unterscheidung zwischen Unternehmen und Firmen. Also die meisten Firmen und Konzerne wollen tendenziell eher Kosten reduzieren und würden dann sagen, ja, aber die KI kann das ja auch und die kostet mich nur X im Monat oder so. Ne? Wobei ne, alle KI-Anbieter noch kein richtiges Geschäftsmodell haben, by the way. Also von denen verdienen jetzt noch keine Unsummen von Geld. Das muss sich auch noch erst herauskristallisieren. Das heißt, du wirst immer in der Argumentation dann sein, ja, aber ich bringe das und das ja als Mensch mit oder ich benutzt ja KI auch und so. Aber wenn es halt kein Tool mehr ist, was deine Prozesse stützt, sondern sozusagen das Endprodukt liefert, dann wird es irgendwie ein Risiko und riskant. Und das müssen wir einfach gemeinsam alle entscheiden, die alle in dem gleichen Boot sitzen als Gesellschaft. Was wollen wir denn eigentlich, was menschengemacht ist und wo soll eine KI uns unterstützen? So.
Sehr gute Gedanken. Ich finde es auch spannend, wie du da die Verbindung, und es war auch die Frage, ne, wie das sich für die Musikindustrie oder wie du das siehst, wie sich das auswirkt. Hör mal, wir kommen zum Ende, aber wir kommen natürlich nicht zum Ende, ohne über was sehr Schönes und sehr Menschliches zu reden, und zwar unsere Leidenschaft zum Wellenreiten. Was bedeutet dir das Wellenreiten?
Ja, also das Ding ist, ich hab Surfen, Wellenreiten ja erst mit 30 entdeckt. Und ich habe lustigerweise festgestellt, dass ich anscheinend jedes Jahrzehnt irgendwie so eine neue Sache für mich entdeckte, wo ich on fire bin. Und so. Ich habe schon echt super viele Sportarten irgendwie gemacht. Ne? Aber beim Surfen war es wirklich so, das hat mich einfach vom ersten Moment an, wir würden jetzt sagen, im Fachjargon gehuckt, ne? Also es hat mich einfach so gepackt, weil, und das ist so ein entscheidender Punkt, und das ist lustig, dass das der Abschluss ist, weil wir darüber die ganze Zeit gesprochen haben, als ich das erste Mal Surfen versucht habe, da war mein erster Gedanke, fuck, das schaffst du never ever, das geht gar nicht, wieso das denn funktioniert, das kannst du nicht. Und das war dann wieder der Schalter, wo ich gesagt habe, nee, okay, das muss ja irgendwie gehen, andere machen das ja auch. Ich glaube, es gibt es gibt wenige Sportarten, die so rücksichtslos mit dir umgehen und dich immer wieder so krass auf den Boden der Tatsachen zurückholen, weil deshalb ist Surfen so eine schöne Allegorie zum Leben irgendwie auch, weil, oder zum Unternehmertum, das sieht von außen super einfach aus. Ja, und wenn du anderen Leuten erzählst, ja, das ist aber super schnell, das ist ganz einfach, stellt sich einfach drauf und fährst da weg. Aber es ist so ein komplexer Bewegungsablauf, der auf dem Brett passiert und dieses Zusammenspielen mit einem Element wie Meer, was du überhaupt nicht beeinflussen kannst, wo du dich dem ergeben musst. Ja, du musst dich dem hingeben sozusagen und das akzeptieren, dass das Meer immer anders ist. Du hast beim Surfen so viele Trainingsplateaus, die du nicht überwinden kannst. Momente, wo du einfach keinen Fortschritt machst, wo du zwei Schritte zurückgehst, wo wirklich Details darüber entscheiden, wie gut in Anführungsstrichen dich du surfst. Und dann musst du dabei noch Spaß haben. Das ist halt so, das macht es unheimlich catchy und unheimlich aus dieser ehrgeizigen Sportkomponente herausfordernd. Ich habe aber zum Beispiel beim Surfen auch gelernt, ich surfe am besten, also habe ich das gerade gesagt, wenn ich lächle, also wenn mein Kopf leer ist, wenn ich eben nicht, ich will das jetzt perfekt machen, sondern wenn ich es einfach laufen lasse auch ein Stück weit, dann surfe ich zum Beispiel besser. Und was mich unheimlich fasziniert ist, dass du dich diesem Element mehr, das hatte ich ja gerade schon gesagt, so hingeben musst und dem so ausgeliefert bist ein Stück weit, und das Einzige, was du hast, ist dieses Brett, was dich aber auf dem Meer trägt. Und in dem Moment, wo die Welle dieses Brett packt und diese physikalische Energie entsteht, ist das zwar physikalisch erklärbar, aber es ist Magie. Hey, da ist eine Welle, da steht ein Typ, unter seinen Füßen ist nur ein Brett. Und deshalb haben die Hawaiianer das auch so gefeiert und haben alle großen Surfer für Götter gehalten, so ungefähr. Das ist einfach was Magisches. Weil es ja dieses, es ist ein kleiner Moment im Jetzt, wo die Zeit wirklich stehen bleibt.
Sehr schön.
Gut. Wie ist es denn bei dir mit dem Wellenreiten? Was fasziniert dich denn so daran?
Für mich ist es kein Sport. Für mich ist so, ich glaube, wo ich gut nachvollziehen kann, ist, glaube ich, dieses eins zu werden mit diesem Element. Und für mich ist es einfach die pure Freiheit.
Voll, weil du ja nichts anderes hast, ne? Du sitzt da auf dem Meer.
Also es ist super minimalistisch. Es kann dich niemand irgendwie erreichen, also sogar Telefon oder
ja, klar.
Das ist meine Insel, sage ich immer so, da bin ich komplett ich komplett bei mir. Und ich glaube, ich denke auch total viel, klar, man redet jetzt immer, wenn man geil tubt oder eine fette Welle abreitet, aber ich glaube, es gibt auch dieses In-Between, dieses draußen sitzen, auf Wellen warten und auch mal Wellen vorbeiziehen lassen. Und ich glaube, das ist so dieses da draußen zu sitzen, das pendelt so ein bisschen, habe ich wahnsinnig viele und eigentlich immer Gedanken übers Leben. Ja, und ich glaube, das, ich freue mich schon, wir gehen ja, ich glaube, es ist mir lang, ja, sind drei Wochen,
sind wir beide hoffentlich lang,
wieder draußen. Wir verraten nicht wo, weil ich freue mich, dass es immer noch Secret Spots in Europa gibt, die geil sind und wenig Leute sind. Nee, also das ist für mich, glaube ich.
Aber ist es bei dir auch so, wenn du dann draußen bist sozusagen und sitzt, dass du, weil du gerade gesagt hast, du denkst dann viel über das Leben. Bei mir ist das so, ich denke da teilweise nichts. Und dann bin ich immer fasziniert davon, wie schnell der Kopf so leer gehen kann. Weil ich so ein bisschen, ich bin dann
in dieser Welt analysieren, gucken. Nicht schweres und so. Denken, ne? Also ich denke, ich habe das ja mit meinem Bruder angefangen, vor ganz, ganz vielen Jahren, da waren wir sehr jung noch. Ich glaube, dass ich so ein bisschen einfach da eine Zeit habe, wo es so, du hattest das vorhin auch mal so gesagt, ne, dieses eben hier und jetzt, aber auch so ein bisschen einfach zu denken, wow, ne, also was so alles dazwischen so passiert und passiert ist und so. Und ich glaube, das ist so ein Verarbeitungsort und nicht negativ, also es hat
Verarbeitung ja auch so. Voll positiv, ja.
Und für mich ist wenn ich da irgendwie nach 2-3 Stunden aus dem, ich meine, ich bin bald älter, ich kann es nicht mehr. Aber wenn ich rausgehe, Ja, ich brutal Kraft, brutale Energie, ein brutales, nicht Testosteronüberschuss, oder das meine ich gar nicht, sondern so brutal in mir. Komplett ich, ja. Ich weiß aber auch, du weißt es ja auch, ja, wir kennen uns ja auch schon lange darüber, wenn ich es hart betrieben habe, Wellen gejagt habe, ich bin, glaube ich, überall auf der Welt gesurft, auch groß. Da geht das Gefühl so ein bisschen weg, ne? Da wird es mehr so ein, was du auch beschreibst, so ein Wettkampf oder so ein Limit-Ding. Aber das brauche ich nicht mehr. Ich fahre gerne auf meinem Longboard, chill out. Ich finde dieses Eins-Spüren, das ist total schön.
Ja. Und weißt du, Bruno, das ist genau die Sache, die uns KI nicht nehmen kann.
Das ist ein wundervolles Schlusswort für dieses wundervolle Gespräch. Mein Lieber, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja,
tolle Insights. Bist eh eine geile Type, das weißt du, ne? Aber auch dieses Einzelunternehmertum, das da mal so einen Einblick zu bekommen, fand ich mega. Ich weiß, du hast viel um die Ohren, zwei Kinder und alles, aber danke für die Zeit.
Bis bald. Sehr gerne, und der Ausflug in den Dschungel hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Hang loose, baby. Hang loose.